Wer redet, ist nicht tot.
Frohes neues Jahr und willkommen zu jener Sendung, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist mir, wesentlich mehr von Fotografie zu erklären, als ich bisher wusste. Hallo Chris.
Das war also bescheuerte Sätze.
Da bauen wir jetzt ein paar Punkte oder ein paar Kommas ein. Hallo, schönes neues Jahr. Ja, es ist Januar, es ist
grau.
Vrindfoto. Weißt du, dass wir vor einem Jahr angefangen haben damit?
Ach echt, genau vor einem Jahr?
Januar 2014 ging die erste Sendung raus.
Ach cool.
Ach,
also wir haben schon so viel gelernt, ne?
Ich Einjährige.
Um Kopf und Kragen geshoppt mit einer Gear Acquisition Syndrome.
Ich glaube, wir fangen mal an mit was, wie war dein Jahr so fotografisch? Was waren für dich die Highlights? Was waren für dich die Ecken, wo du dachtest, da muss ich aber noch ein bisschen und
die Highlights fotografisch.
Und wie viel Zeug hast du gekauft?
Also die Highlights fotografisch waren überhaupt mal, das ist ja dann dein Verdienst, dass ich begriffen habe, was ich da tue, wenn ich fotografiere.
Ja, das ist doch schön.
Das hat gleichzeitig auch wieder, du hattest das ja am Anfang, ich glaube in der ersten Sendung direkt gesagt, ich versau dich jetzt erstmal.
Richtig.
Du wirst jetzt erstmal keinen Spaß mehr am Fotografieren haben.
Das hat auch ja, geklappt.
Das, ne? Das hat echt hervorragend funktioniert.
Das kann ich super.
Du Schwein! Das hat wirklich gut funktioniert. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich weniger Fotos schieße.
Aha.
Das finde ich eigentlich, wir machen das Trinkspiel, das Markus-Trinkspiel machen wir jetzt auch in diesem Jahr weiter. Also einer der Hörer, Markus, sagt, er hätte ein Trinkspiel erfunden. Immer wenn ich bemerkenswert sage, muss er einen Schnaps trinken. Also was ich wirklich bemerkenswert finde.
Gilt das auch für Gäste? Dürfen die das auch sagen? Dieses Wort bemerkenswert?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe so zwei Macken. Ich sage sehr häufig bemerkenswert und ich sage sehr häufig gelegentlich, weil ich gelegentlich irgendwie schöner finde als ab und zu.
Oder ja.
So. Naja. Ich mache weniger Bilder. Ich bin früher hingegangen und habe einfach mal so Knips, Knips und nochmal Knips gemacht. Mhm. So von mehr oder weniger einem Motiv. Irgendwie verschiedene Ausschnitte oder Bildgrenzen mir ausgewählt oder so.
Was ja zum Lernen klasse ist.
Stimmt. Was ich aber jetzt mittlerweile mache, ist, ich gucke und denke mir, oh, der Mann sitzt da hinten schön auf der Mauer. Wenn ich jetzt noch 3 Meter weiter gehe, dann ist das Schiff im Hintergrund in einem schönen Anschnitt des Mannes oder so.
Cool.
Und gehe dann dahin und fotografiere das so und mache nicht so einen Klick, um dann drauf zu gucken auf das Display und zu denken, ah scheiße, wärst du mal lieber 3 Meter weitergekommen.
Du machst mehr Bilder im Kopf erstmal.
So kann man das nennen. Ich mach
oder Framen im Kopf.
Framen im Kopf.
Hey.
Ja, das mache ich. Und ich habe halt relativ schmerzhaft, weil es mich sehr viel Geld gekostet hat, gelernt, mit was für einer Ausrüstung ich umgehen möchte und am besten umgehen kann.
Mhm.
Das fand ich auch ganz interessant.
Aber du hast doch, du hast doch im Laufe des letzten Jahres deine Ausrüstung mehrmals
ausgetauscht.
Umgekrempelt.
Ja.
War das dann, also jetzt im Rückspiegel eher so zielführend Richtung, ich muss das finden, was mir gut in die Hand passt, oder?
Sowohl als auch. Also ich habe das auch in anderen Sendungen schon mal gesagt, ich hatte im Laufe des letzten Jahres ein nicht zu unterschätzendes psychisches Problem, das im Wesentlichen aus Verdrängungen bestand und meine Psyche hat sich ein Ventil gesucht und dieses Ventil war Konsum. Ich habe mich um Kopf und Kragen konsumiert letztes Jahr. Und ein Teil der Dinge, mit denen ich mich um Kopf und Kragen konsumiert habe, war halt Fotoausrüstung. Das war jetzt zielführend, aber es war nicht so gedacht.
Ja,
In der Rückschau hat das gut funktioniert. Ich habe es mir auch leisten können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt pleite bin. Ich habe jetzt nur nichts mehr. Stimmt nicht. Ich habe das, was ich demnächst im Finanzamt überweisen werde. Das habe ich noch.
Aber so. Moment, das heißt aber, dieses Ventil ist jetzt ausgebraucht?
Das Ventil ist ausgebraucht.
Du wirst ja also ab jetzt nichts Neues mehr in Richtung Fotografie kaufen.
Doch, mit Sicherheit, aber ich werde mir vorher wirklich überlegen, ob ich das brauche und wozu ich es brauche. Weil ich halt einige Sachen gelernt habe. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich einen optischen Sucher haben will. Mhm. Ich glaube, das hast du mir auch mal angekündigt, dass das irgendwann passieren wird.
Ich habe gesagt, für mich ist das immer noch unglaublich wichtig, dass ich quasi in Echtzeit sehe, was da passiert,
genau.
und nicht mit 20 Millisekunden Verspätung oder
richtig,
so.
Das habe ich festgestellt, dass es mir auch sehr wichtig ist. Also das Problem, was zu diesem Konsumrausch, diesem fast einjährigen Konsumrausch geführt hat, das ist gelöst. Also es geht mir gut. Das Jahr hat super geendet, so gesehen.
Super.
Einen optischen Sucher habe ich gelernt und ich habe,
Das
ist schon mal was. Ein optischer Sucher und ich habe gelernt, dass ich gar nicht so viel Objektive brauche.
Wobei ich kenne das ja von mir selber. Also diese Phase habe ich auch mal irgendwann gehabt, wo ich mir einfach unglaublich viele Sachen gekauft habe. Nicht unbedingt so in dem Gedanken, dadurch werde ich ein besserer Fotograf, sondern das könnte mir noch an irgendeiner Stelle helfen.
Ja, oder das gefällt mir einfach gut.
Ist oder
ja
ich so will es einfach haben. Genau, ne? Das kann natürlich auch sein.
Noch lichtstärkeres Objektiv. Richtig. Ist ja auch geiler. Ich habe noch nie geblitzt, immer noch nicht.
Und im Rückspiegel ist mir klar geworden, dass ich durch diese Phase auch durch musste, um daraus zu lernen, dass ich das eigentlich nicht alles nicht brauche.
Kann natürlich sein, dass es bei mir ähnlich ist. Also ich glaube, mit hinreichend überlegen vorher oder mit Fachleuten reden, was ich ja theoretisch mache mit dir.
Ja, du weißt ja, ne, aus Erfahrung lernt der Mensch, dass er aus Erfahrung nichts lernt.
Das muss ich mir merken.
Ist doch so.
Aus Erfahrung lernt der Mensch, dass er aus Erfahrung.
Ja. Also und schon gar nicht aus anderer Leute Erfahrung.
Ja,
also
aus anderer Leute. Ja.
Ich meine, ich habe ganz viel Erfahrung, muss ich einfach selber machen.
Das stimmt.
Ich muss selber an die Herdplatte fassen, um dann zu merken, dass die heiß ist. Naja, also gut. Das heißt, du hast...
Ich habe zu viel Ausrüstung.
Du wirst jetzt ganz viel auf eBay verscherben.
Naja, ich würde es jetzt erstmal wieder, wie immer, wenn ich irgendwas übrig habe, im Podcast verschabeln wollen, weil auf eBay muss man halt horrende Gebühren zahlen. Also die 10% kann man sich halt wirklich sparen.
Klar.
Nee, ich habe halt zwischenzeitlich, also ich habe ja angefangen, hat das Ganze ja mit einer Fuji X100.
Mhm.
Und ich bin, was Benutzerführung, Look and Feel und alles angeht, bei Fuji geblieben. Nach einem Ausflug zu Sony, die ein für mich aberwitzig sinnvolles Feature haben. Also Wasserwagen haben diese Kameras ja alle.
Mhm.
Das heißt, die horizontale Ausrichtung, die kriegst du immer hin. Ja, beziehungsweise die wie nennt man das denn?
Damit das Wasser nicht kippt.
Genau, ne? Dass das Wasser nicht kippt, kriegst du immer hin. Du hast aber, wenn du Gebäude fotografierst, das stürzende Linienproblem. Ja. Das liegt daran, dass die Kamera geneigt ist.
Richtig.
Habe ich auch gelernt von dir. So, jetzt hat Sony nicht nur eine Rechts-Links-Wasserwaage, sondern Sony hat einen Horizont. Sony hat eine Horizontwasserwaage im Display. Das heißt, du kannst jedes beliebige Gebäude, also die stürzenden Linien sind weg, wenn du auf dem Horizont bist, wenn du gerade auf das Gebäude guckst.
Ja.
So, und das kannst du mit einer Sony-Kamera, mit einer Wasserwaage im Display einstellen. Und das haben die anderen nicht, und ich verstehe nicht warum. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, vermutlich, weil es Geld kostet, das da einzubauen. Ja, und dann kann man die Kamera nicht mehr so günstig verkaufen.
Na ja, gut, die Fuji, mit der ich fotografiere, die ist halt auch nicht günstig gewesen. Ist jetzt nicht so, also die Sonys sind sogar billiger gewesen, die ich hatte. Mhm. Naja. Und was wollte ich sagen? Genau, und ich bin jetzt halt, jetzt habe ich den Faden verloren. Angefangen hat's mit Fuji, ich bin bei Fuji geblieben.
Du hast dann zwischendurch zu Sony einen Ausflug gemacht und bist dann wieder zurück
zu Fuji. Bin wieder zurück zu Fuji und habe jetzt eigentlich die Kamera, habe ich das irgendwo getwittert oder so. Wenn ich ein bisschen nachdenken könnte, dann hätte ich mir sofort eine X-Pro1 gekauft, wo ich glaube, du dich noch drüber amüsiert hast. Oder Heisterkamp, einer von beiden hat sich drüber amüsiert. ja, sicher. hättest du nichts anderes gekauft, du Vollidiot. Ja,
ich kann natürlich jetzt vom ganz hohen Ross runter sagen, ich habe mir letztes Jahr gar nichts gekauft.
Ja, du hast aber auch schon alles.
Nee, das liegt natürlich auch ein bisschen mit daran, dass wir auf Happy Shooting einen Sponsor haben, der uns jede Woche irgendein Gadget zum Testen schickt. Das heißt, ich kriege immer so Gadgets auf den Tisch und dann gesagt, nee, nicht. Ja, nee, genau, super, klasse. Nee, wir verschenken die immer. Wir verlosen die dann durch so einen kleinen Fotowettbewerb. Mhm. Aber trotzdem ist es dann so, irgendwann hast du dann so nicht mal um es zu behalten, aber das ist dann irgendwo so dieses, okay, schon wieder ein Gadget. Das wird so subjektiv zu einem Durchlaufposten dann.
Mhm.
Und viele von den Sachen sind super cool, aber ich kann ganz viele davon auch gar nicht so in meine Fotografie einbauen.
Ja.
Also weil es einfach anders für mich besser funktioniert. Ja. Und das ist aber an den Punkt zu kommen, dass du wissen, was gut für dich funktioniert und was nicht, dazu musst du halt manchmal auch mal was kaufen oder was ausprobieren und dann wieder was verkaufen und so. Also ich finde das relativ normal. Und ja, ich sag den Leuten immer, kauft euch nicht so viel Scheiß, aber letztendlich lernt halt jeder tatsächlich am besten selber.
Ja, in der Tat.
Und das muss auch ein bisschen teuer sein, damit man wirklich was lernt.
Ja, wahrscheinlich. Und man muss auch Zeit mit seinen Sachen verbringen. Das ist halt auch der Witz. Die Zeit, die ich damit verbracht habe, mir Zeug zu kaufen, hätte ich auch damit verbringen können, rumzulaufen und zu fotografieren und was zu lernen. Mhm. Vielleicht hätte ich mir dann nicht so viel kaufen müssen wollen.
Also verstehe ich schon. Dass viele fotografieren hilft, ja.
Ja, doch, durchaus. Und ich ärgere mich auch ein bisschen. Ich war jetzt ewig nicht unterwegs. Also klar, ich war jetzt im Dezember oder Ende November, Anfang Dezember in Spanien im Urlaub. Hab da ein bisschen fotografiert, aber so richtig Freude aufgekommen ist dann leider auch nicht. Und außerdem habe ich noch, das ist sehr ärgerlich, ich habe so eine Sony RX 100. Das ist diese kleine Taschenkamera, über die wir uns kennengelernt haben, mit diesen krummen Häusern.
Weißt die ist ja klar, logisch. Die empfehle ich übrigens mittlerweile,
Ein tolles Gerät, ein absolut tolles Gerät. Die ist mir kaputt gegangen. Da ist mir irgendwie Sand reingekommen und jetzt öffnet und schließt die nicht mehr richtig. Die muss ich mal sauber machen lassen.
Du meinst vorne in diesen
wo das Objektiv rausfährt. Ja, genau. Also in diesen Schlitzverschluss, der da drin ist. Also ist jetzt nicht so, also der fährt noch rein und raus, aber dieser Schlitzverschluss arbeitet nicht mehr sauber.
Also der Deckel vorne
sozusagen.
Okay. Ja. Also übrigens ist hier gerade so, hat's gerade geklingelt und hier kommt so ein Handwerker, aber ich muss mich um den nicht kümmern, aber es könnte sein, dass der im Hintergrund ein bisschen Radau macht.
Jo.
Aber ich glaube nicht. Ich hoffe, er muss keine Sicherung rausmachen.
Dann kannst du dir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung kaufen.
Unser Bewegungsmelder fing vor der Türe, der das Licht an und ausmacht, fing vor 2 Tagen an, abends plötzlich immer an und auszugehen. Ohne dass jemand davor stand.
Aha. Ihr seid sicher, dass niemand davor stand?
Genau. Nee, ich hab jetzt eher die Befürchtung, dass, ich meine, ist mir relativ egal, aber ich habe jetzt eher die Befürchtung, dass dann irgendwann mal einer der Nachbarn irgendwie die Polizei ruft, da braucht einer Hilfe.
Da ist was los.
Der liegt halbtot in der Wohnung, kann nur noch den Lichtschalter betätigen. Naja, also irgendwie. Egal. Für uns geht jetzt hier eine neue Ära los. Moni und ich sind umgezogen.
Ach so, ich dachte für uns.
Ja. Nein, nicht für uns. Also für uns. Also nicht für uns, sondern für uns.
Genau, ihr habt jetzt so richtig Haus und so, ne?
Wir sind, ja, wir mieten, aber wir sind eingezogen, haben einen schönen Namen dafür gefunden, die Viewfinder Villa. Also wir
Super Haus.
Super, ne? Die Viewfinder Villa.
Auf Deutsch klingt das total arm. Sucherhaus.
Eben.
Ja. Viewfinder Villa ist nice.
Das Ding war, wir wohnten vorher in der Doppelhaushälfte und der Platz war einfach nicht da, um irgendwie was Ordentliches zu machen. Und wir haben lange gesucht und immer wieder sind wir abgebrochen, haben tolle Sachen besichtigt, die wir abgebrochen haben, weil kein Internet da war oder sonst irgendwas falsch dran war. Und hier hat es dann plötzlich gepasst. Und wir wollen jetzt in diesem Jahr hier, also wir haben jetzt Platz für Workshops, wir haben eine Dunkelkammer, wir haben einen Digitalraum zum Scannen und zum Bearbeiten und so weiter. Seminarmöglichkeiten. Also wir wollen hier tatsächlich Workshops hochziehen.
Aha.
Und das geht jetzt gerade so los. Also wir sind immer noch so ein bisschen am Kisten auspacken und so.
Wie groß ist es?
280 Quadratmeter.
Boah. Alter Vater.
Es ist eine Villa. Geh mal auf viewfindervilla.com.
Alter Vater, 280 Quadratmeter, das ist aber ein bisschen viel.
Ja, wobei, das ist jetzt hier außerhalb von Hannover. Das ist von den Kosten her ist das wahrscheinlich nicht mal so teuer wie deine Wohnung in Berlin.
Das nicht, aber ja.
Aber dafür natürlich auch nicht so mittendrin, ne?
Ja, ja, gut. Aber ja, verrätst du, wie viel ihr zahlt? Nee.
Hier nicht.
Okay. Ja, ich sehe auf Viewfinder Villa sehe ich nur so ein bisschen Grafik und unten.
Ist nur ein Platzhalter, aber das ist das Haus, also Jugendstil.
Ach so,
1905.
Super.
Ist also.
Heizt du dich natürlich zu Tode dann, oder? Ist das?
Also das ist schon ja. Also nicht wirklich. Das Ding ist hoch. Das ist modernisiert. Das hat super Fenster. Das hat eine aktuelle Heizanlage drin. Das ist machbar.
Alles klar.
Schon.
280 war. Ich träume ja auch von einem Haus.
Ja, aber halt in der Stadt. Dafür, ich meine, man kommt von Hannover hier raus, wenn man mit dem Zug fährt in einer Viertelstunde. Also das geht schon.
Das heißt, du hast einen Bahnhof in Laufreichweite?
Nicht ganz, nee. Aber man kann da mal schnell jemand abholen oder hinbringen. Okay. Das ist 2-3 Minuten weg.
Ach so, das heißt mit dem Fahrrad 10?
Mit dem Fahrrad 10,
ja. Ja, perfekt.
Also das ist alles irgendwie erreichbar hier.
Ja, das ist doch super.
Flughafen 20 Minuten maximal.
Habt ihr dann auch, wenn du sagst, ihr macht Workshops, habt ihr da auch so Gästezimmer, dass die Leute vom Workshop da direkt pennen können?
Na, also es gibt in der Gegend hier diverse kleine Pensionen und wir haben ein Gästezimmer. Wie wir das dann regeln, müssen wir noch schauen. Mhm. Also das ist unsere große Baustelle jetzt für dieses
Jahr. Sehr cool sowas.
Ja.
Meine große Baustelle wird erstmal meine Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen, weil das andere Ventil für meine Psyche war. Beziehungsweise nicht Ventil, sondern das hat mich, ich war so belastet, dass ich mich um nichts kümmern konnte, außer darum, meinen Job ordentlich zu machen.
Okay.
Das heißt, hier sieht es aus, alter Vater, ey. Hier sieht's aus, also wenn RTL 2 davon erfährt, kommen die mit dem Kamerateam.
Dann kommen die mit den Hoarders, ne?
Genau, dann kommen die. Es ist wirklich schlimm, naja.
Ja, gut.
Ey, aber nur so jedem sein Projekt.
Ja, du, so ähnlich ist es hier ein Stück weit auch noch, weil es ist also bei mir hier in meinem Studio, wo ich jetzt sitze, da stehen noch Kisten rum und ich muss noch eine Decke streichen und da auf dem Fußboden liegen noch so Streichrollen und Zeug. Momentan geht noch das LAN-Kabel geht beim Podcasten momentan noch quer durch die Wohnung, weil wir noch zwei Löcher bohren müssen, wo wir noch einen Spezialisten holen müssen, weil das ein altes Haus ist und so. Mhm. Das ist hier alles noch so ein bisschen, ja. Immerhin die Küche ist schon mal fertig und das Wohnzimmer ist fertig und das meiste ist fertig. Aber
bei mir ist auch so, nur Küche ist bei mir benutzbar und einigermaßen aufgeräumt. Das Bad ist geputzt, das habe ich auch mal geschafft. Und ins Bett legen kann ich mich auch.
Na, dass das schon mal was.
Das ist alles so schrecklich.
Ja, jetzt müssen wir noch so einen Psychologen einwählen.
Genau. So, wie fühlen Sie sich denn damit? Ich,
Die Fotografie. Zurück zur Fotografie. Ich habe ein Thema.
Du hast ein Thema?
Ja, das Thema ist ja wurde... Das Thema
ich muss doch noch Fotoausrüstung verkaufen.
Ach so, hast du eine Liste? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also wenn irgendwo, dann hier. Weil ja, genau. Hier hören die Leute zu, die nee, was hab, mit fotografieren.
Ich habe keine Liste, ich habe nur einfach lange hin und her und ne, hier also Sony gekauft und verkauft mir dann, habe ich mir gedacht, okay, mit Fuji komme ich am besten klar, Look and Feel. Mhm. Da war der Punkt, wo ich eben war. Mit Fuji komme ich am besten klar, das gefällt mir insgesamt am besten. Und habe mir jetzt, weil ich, also ich will Wechselobjektive, ne, wir kennen das, Wechselobjektive ne, und einen optischen Sucher haben und habe mir dann irgendwann für echt kleines Geld, muss ich mal wieder sagen, bei diesem ominösen Versender, es gibt so einen ganz ominösen Versand, bei dem habe ich mir mal ein Objektiv bestellt, also bei dem habe ich mir dieses 35mm Objektiv bestellt für Fuji.
Sagst du mir, wie der heißt?
My Digital Land. Das ist
geil.
Das ist echt irgendwie, also du kriegst
aber nicht My Digital Land 24, oder?
Ich habe keine Ahnung, kann sein. Die haben total viele verschiedene Adressen auch und dann klickst du es auf der Seite rum, kannst sagen so, ja, hier bitte auf Deutsch und in Euro und dann ist es aber auch nur so halb übersetzt alles und sieht total halbseiden ominös und betrügerisch aus und ich habe mir damals dieses 35mm 1,4 bestellt da, also es kostet sonst irgendwie 600 € und die haben es für 350 oder sowas gehabt. Das ist irgendwie so, ne, die importieren dann irgendwie auf irgendwelchen komischen Wegen nach Großbritannien und von da aus dann innerhalb der EU. Und ich hatte so, das ist alles, sieht halt ganz fies aus, aber das ist so günstig. Und dann habe ich halt so geguckt und dann hatten die so 1000 gute Bewertungen bei trustedshops.com oder so.
Ja, die sind auch total echt, ne?
Dann habe ich gedacht, okay, komm, das probierst du jetzt einfach mal. Wenn entweder das klappt oder du hast halt richtig fies Lehrgeld gezahlt. Dann habe ich halt bezahlt und dann habe ich 3 Wochen nichts gehört von den 4 Wochen, nicht mal eine Bestellbestätigung oder so. Hab dann geschrieben, hier hört mal, also da steht dann irgendwie Lieferzeit bis zu 21 Tage oder irgendwie sowas stand dabei. Dann habe ich halt von mir geschrieben, also hier hört mal, ich habe bestellt, bezahlt, nie irgendwie, noch nicht mal eine Bestellbestätigung gekriegt, kam irgendwie 3 Stunden später oder so, also total schnell vom Kunden, also vom Support eine Mail zurück. Ja, hier, wir haben gerade Bank Holiday, morgen meldet sich jemand.
Aha.
3 Tage später, Post. Objektiv. Ich so, ja, dann. Ne? Und dann dachte ich irgendwann so, jetzt hast du aber Bock auf eine X-Pro 1, guckst mal, was die da kostet. War da auch spottbillig. Dachte ich, komm, das versuch's jetzt nochmal.
Du bist sicher, dass nicht irgendwann der Zoll bei dir anklopft?
Keine Ahnung, nee, das kommt ja aus dem Inland. Also das ist halt keine Schmuggelware. Also es ist nicht so, dass das vom Versand bis zu mir Schmuggelware wäre. Die importieren das irgendwie. Also ich habe keine Ahnung. Die verschicken das von innerhalb der EU. Und das hat halt auch wieder geklappt. Dann dachte ich, yes! So.
Zum Glück gehabt.
Glück gehabt, wahrscheinlich. Jedenfalls habe ich jetzt einfach meine alte Ausrüstung übrig. Also ich habe festgestellt, ich fotografiere nur noch mit diesem 35mm Objektiv. Mhm. Das heißt, die Zoom-Objektive, die sowieso bei dem alten XE1-Kit dabei waren, die finde ich nicht so schön. Die machen auch nicht so viel Spaß auf der X-Pro1 mit dem optischen Sucher.
Weil die Preise, die da haben, sind die mit Mehrwertsteuer?
Ja, ja.
Versand aus Schiff aus Großbritannien.
Ja, ja, genau, Schiff aus
zuverlässige und sichere Lieferung.
Super, oh, oder?
Na gut, das kommt wenigstens nicht aus Shanghai.
Google so. Translate. Alter, wie Schiff aus Großbritannien. Ja, Ship. Ships from. Schiff aus
Großbritannien. Ich schiffe auch mal aus Großbritannien.
Na, jedenfalls habe ich jetzt eine XE1 übrig, die ich nicht realistischerweise nicht gebrauche, obwohl ich das eine total tolle Kamera finde.
Okay, also die wir halten fest, Holgi verkauft eine XE1.
Holgi verkauft eine XE1 und zwar im Set direkt, also mit den beiden Objektiven, die im Set dabei waren. Das ist ein 18-55, 2,8 bis 4 und ein 50 bis 230, 4,5 bis 6,7. Also 18 bis 230 Millimeter deckt das mal ab.
Und das ist eine schnuckelige Kamera.
Die ist toll. Also sie ist wirklich toll. Das Einzige, was mich daran stört, ist, sie hat keinen optischen Sucher. Mhm. Und gelegentlich hätte ich gerne einen optischen Sucher und habe dann einfach mal zugeschlagen. Das heißt, ich verkaufe dieses ganze Set, kostet neu 750 Euro und ich habe, es ist auch wieder aus der Abteilung kaum benutzt und ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht mehr als 500 dafür kriegen.
Ja. Aber wenn du 500 kriegst, dann
für 500
hast du zumindest, du zumindest die Erfahrung mit der Kamera für recht wenig Geld gekauft.
Das ist richtig. Und es ist eine tolle Kamera und ich weiß nicht, wie viel Auslösungen ich damit gemacht habe. Ach,
wir machen das jetzt zu einer regelmäßigen Rubrik und nennen sie, Holgi hat Kameraüberdruck.
Das müssen wir irgendwie aber abkürzen, so wie,
ist das ja. Dreisilbig bitte.
Dreisilbig abkürzen.
Damit man es dann als Hashtag verwenden kann. K-Ü-Dru.
K-Ü-Dru, genau, mit so Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Großbuchstaben. Ja, also, ne, XE1 Set, wie gerade gesagt, 500 Euro und es ist deins.
3, 2, 1.
So, du hast ein Thema, hast du gesagt?
Ich habe ein Thema, ja. Hm. Das wurde uns irgendwann in die, also hier uns, glaube ich, dir und mir in die Twitter-Timeline gespült von einem Cristiano. Mhm. Und der fragte, könnt ihr mal was über das Thema Smartphone-Fotografie machen?
Hm.
Und ich habe dann so reagiert, wie man so erstmal reagiert, wenn man ständig mit einer dicken Spiegelreflex rumrennt, so, oh ja, nee, das kann man nicht ernst nehmen und so.
Ich habe genau anders reagiert, weil ich sehr viel mit dem Smartphone fotografiere, weil
ich ja auch.
Die beste Kamera ist die man immer dabei hat.
Richtig, und natürlich, jeder hat heute mehrere Kameras und eine davon ist garantiert in der Hosentasche.
Genau.
Und natürlich werden die meisten Bilder heute mit dem Smartphone gemacht. Die Smartphones haben einen ganz großen Teil dieser Einstiegs-Digitalkameras ja verdrängt mittlerweile. Ja, also
zu Recht.
Die verkaufen die kleinen gar nicht mehr, weil die Smartphone-Kameras gut genug sind oder besser sind zum Teil. Und dann dachte ich, na gut, schaue ich mal in das Thema rein und überlege mir mal was, weil
meine Reaktion war: Was will man denn da groß erzählen? Jetzt bin ich aber echt mal gespannt.
Eben, ich auch. Also, ist ja tatsächlich so, du kannst natürlich, also ich habe das jetzt mal so in ein paar so Themen aufgesplittet, also Thema Qualität, was geht denn da? Ein bisschen was zum Thema, wie das mit den Optiken da funktioniert, wie sie bedienbar sind, Schärfentiefe ist ein wichtiges Thema, ein bisschen Zubehör vielleicht noch und noch ein kurzes Ding über das Thema Apps.
Ja.
Und dann am Ende der Sendung, wenn wir da noch Zeit haben, machen wir noch einen kurzen Blick auf ein Bild aus der Vrindt-Bilderschau.
Das ist doch mal was.
Ja, also das war jetzt mal der kurze Umriss um die Sendung.
Apps, Fotografie-Apps, da habe ich mir, oder willst du, nee, du sagst mal, wo wir anfangen, sonst geht das wieder alles so durcheinander.
Die Apps heben wir uns für den Schluss auf, ne? Das ist der Nachtisch. Gucken wir mal, also überhaupt, was da qualitativ so rauskommt aus den Dingern. Weil womit fotografierst du?
Wie,
Smartphone-technisch? Was für ein Smartphone hast du in der Tasche?
iPhone.
Welches?
5S.
5S, ich auch, okay. Mhm. Wir sind uns einig, dass das 5S verdammt gute Bilder macht.
Ja.
Also es ist erstaunlich gut, was da rauskommt. Das 4S hat schon
verdammt gute Bilder gemacht.
Das 5S, das 6er jetzt noch besser, das 6 Plus kann noch mal irgendwas mehr. Aber so, was da aus diesen Apfelgeräten, also da, ich muss gleich sagen, dadurch wird es wahrscheinlich ein bisschen apfelzentrisch heute. Aber die Androiden werden nicht ganz unbeachtet gelassen. Die
Die können Qualität. Wir direkt mal trollen. Android taugt ja sowieso nix.
So. Eben, scheiß Kameras.
Scheiß.
Nee, es ist erstaunlich gut, was aus den Dingern heute rauskommt. Und das ist natürlich nicht nur jetzt den Sensoren zu verdanken, die immer besser werden, sondern auch dem, weil du erinnerst dich an deine Sony RX100, die mit ja, den verbogenen ja, Gebäuden, ja, die, wo wir dann so ein bisschen über das Thema Computational Photography geredet haben, also wo dann einfach der Rechner auch viel macht. Das passiert natürlich heute in diesen Smartphones ganz gewaltig.
Ja, muss ja.
Du hast da kleine Sensoren drin. Man muss erstmal sagen, Fakt ist, das Bild, was aus so einer Smartphone-Kamera rauskommt, ist schlechter als das aus einer Spiegelreflexkamera.
Notwendigerweise.
Notwendigerweise, und das liegt ganz einfach daran, dass du, also ich sage jetzt mal technisch schlechter. Und das liegt natürlich notwendigerweise daran, dass da Sensoren verbaut sind, die winzig sind im Vergleich zu dem, was in der Spiegelreflex drin ist. Und wenn du jetzt, was weiß ich, 8 Megapixel hier hast und du nimmst dir eine Spiegelreflexkamera mit 8 Megapixeln, dann hast du plötzlich Einzelpixel, die riesengroß sind im Vergleich zu dem, was in so einer Kamera drin ist.
Weil die Fläche, auf die 8 Megapixel verteilt sind, größer ist.
Und zwar, ich habe dir jetzt gerade mal so einen Link gepastet, so ein JPEG, das kannst du mal vielleicht nachher in den Shownotes reintun, wo mal so der Vergleich ist zwischen den verschiedenen Sensorgrößen. Mhm. Also da hast du auf der rechten Seite, die zweite von rechts, das ist ein Fullframe, also 35 mm Format.
Dieses EOS 5D Mark III, okay.
Genau. Das ist Fullframe, also das ist so das, sag mal, die Königsklasse. Das Mittelformat daneben, das lassen wir mal außen vor. Und dann schaust du mal den zweiten von links an und das ist das iPhone 4S. Ja. Also das ist Größenordnung, ich weiß nicht, geschätzt aus dem Bauch aus 20stel, 30stel davon. Also auf der gleichen Fläche werden dann zwar ein paar weniger Pixel untergebracht, aber die sind deutlich kleiner. Und was passiert mit kleinen Pixeln? Es rauscht halt mehr.
Ja.
Das Problem ist immer dieses Rauschen. Du hast ich vergleiche das immer so, willst du Regentropfen zählen und du zählst die mit einem Eimer oder du zählst die mit einem Fingerhut.
Ja.
Und du kannst halt wesentlich präziser zählen, wenn du einen Eimer nimmst, als wenn du einen Fingerhut nimmst, weil der Fingerhut ist nach 3 Tropfen voll und ein Eimer, da kannst du eine Menge reintropfen. Und da ist einfach diese Feinheit der Messung, wie hell ist denn dieses Pixel, wie viele Photonen hat das abbekommen, das geht bei großen Pixeln deutlich einfacher. Und das heißt, diese Fehler, die da passieren bei kleinen Pixeln, sind halt unverhältnismäßig groß. Und dann hast du dann dieser sogenannte Rauschabstand, also Signal zu rauschen, wird halt ungünstig und dann rauscht halt das Bild. Da ist halt ein Pixel ein bisschen heller und das nächste ein bisschen dunkler und das nächste wieder ein bisschen heller und dann kriegst du so diesen Salt and Pepper Look.
Ja.
Und das ist nicht schön. Oder kann nicht schön sein. Und da packen die natürlich jetzt unglaublich viel Algorithmen dahinter, die dann versuchen, das Rauschen wegzurechnen, ohne dir irgendwie die Details im Bild wegzurechnen. Das ist das Schöne, ne? Du hast Rauschen im Bild und das Detail im Bild, das sind ja auch so kleine Dinge.
Ja.
Und das Rauschen sind auch kleine Dinge. Und
das heißt, die Technik dahinter oder die Software dahinter muss das Detail vom Rauschen unterscheiden können.
Die muss erstmal wissen, was ist jetzt Rauschen, was ist nicht Rauschen. Also stell dir vor, du fotografierst eben einen Menschen und der hat Poren auf der Haut, die du da siehst. Sind das jetzt kleine Rauscher? Sind das Poren? Ist das? Also das ist unglaublich schwierig für die Software.
Woher weiß die Software das? Kriegt die das von Fall zu Fall? Also gibt's da, weiß ich nicht, 1000 chinesische Arbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Fotos zu knipsen und der Software zu sagen, das ist ein Rauschen, das ist kein Rauschen? Oder?
Wenn du mich jetzt nach den genauen Algorithmen fragst, kann ich dir nichts dazu sagen. Es gibt aber keinen Algorithmus, der es hundertprozentig gut hinbekommt. Mhm. Das ist das Ding. Also es geht beim Endrauschen geht auch immer irgendwie Detail verloren. Was die dann zum Teil machen, ist, dass die dann hinterher nochmal so eine Schärfung drüber jagen, damit dann zumindest die Kanten wieder scharf werden, die deutlichen Kanten, die nicht rauschend sind. Ja. Also und dann hast du im Extremfall hast du dann tatsächlich so einen Plastik-Look auf der Haut, die wird dann so sehr geglättet und die Kanten werden wieder scharf. Also, wobei die da mittlerweile relativ gut werden, aber du kannst nicht alles wegrechnen, das geht nicht. Was die dann noch gemacht haben, das kam auch aus diesen kleinen Sensoren raus, das ist das blöde Wort, Backside Illumination. Hast du das schon mal gehört?
Hintergrundbeleuchtung.
Nein.
Nein.
Das ist nicht, sondern das heißt auf Deutsch manchmal rückwärtige Beleuchtung des Sensors. Aha. Also du musst dir so einen Sensor so vorstellen, dass da die Pixel drauf sind, also die lichtempfindlichen kleinen Dioden sind das, ja, ja, die das Licht sehen. Und dann müssen die ja in irgendeiner Form mit der Umwelt verkabelt sein.
Ja.
Die Information muss ja da irgendwie ausgelesen werden können. Das heißt, du hast natürlich da auch noch auf diesem Sensor die Verkabelung.
Ja.
Das heißt, du, so ein Pixel ist unter Umständen weniger als die Hälfte der Fläche. Also weniger als die Hälfte der Fläche des Sensors sind Pixel. Der Rest ist Verkabelung. Das war früher noch viel schlimmer. Da hattest du ein Drittel oder weniger Fläche tatsächlich lichtempfindlich. Mhm. Und je weniger, also das macht die Pixel noch mal kleiner. Und wie wir wissen, kleine Pixel sind nicht unbedingt gut. Und dann haben die irgendwann angefangen, das liegt am Herstellungsprozess, weil die werden halt so von einer Seite lithografisch hergestellt. Mhm. Und dann haben die irgendwann angefangen, sich zu überlegen, wie können wir diese Pixelfläche vergrößern, und haben dann den Sensor einfach mal rumgedreht. Das heißt, du hast jetzt eine Rückseite des Sensors, die nach vorne zeigt, die dann relativ große Pixel hatten, die haben die Verkabelung auf die andere Seite gelegt.
Das heißt, da muss aber dann doch noch irgendwie ein Spiegel da sein.
Das ist dann, also die haben dann die einzelnen Pixel quasi irgendwie rumgedreht. Also sie haben jetzt nicht den kompletten Sensor genommen, mhm, und ihn umgedreht, sondern sie haben natürlich das Silikon, was da drauf ist, haben sie quasi genommen und haben das so umgebaut, dass jetzt die Verkabelung Silizium. Entschuldigung.
Bitte.
Mein Gott,
das ja, ich mach das auch immer. Das passiert mir auch immer. Ich bin das nur so froh, dass ich es endlich mal nicht selbst gemacht habe.
Heieiei. Gerade mir sowas. Heieiei. Nee, also das nennt sich dann Backside Illumination. Das ist ein blödes Marketingwort, aber es heißt so viel wie, wir haben die Kabel oder die Leiterbahnen auf die andere Seite gelegt und damit mehr Fläche für die Pixel. Und das machen jetzt fast alle von diesen kleinen Sensoren, um dann so ein bisschen mehr rauszukitzeln. Mhm. Ja, also Sensoren sind klein und man muss viel tun, aber das geht dann sogar noch weiter. Ne? Das, also ich hab's, glaube ich, mal bei irgendeiner Apple Keynote wurde es so ein bisschen erklärt, was Apple da tut. Und zwar ist es wohl so, dass die dann eben von den Algorithmen her auch tatsächlich noch erkennen, was da im Bild ist. Also zumindest den Himmel zum Beispiel erkennen können. Ja. Und dann den Himmel schöner blau machen für dich. Mhm. Also das ist dann so, da ist dann so ein bisschen Intelligenz eingebaut und versucht dann zu sagen, okay, das ist grünes Gras, das ist relativ eindeutig. Das machen wir mal so, dass es auch wie Gras aussieht. Also da wird dann nicht nur irgendwelche Linien gerade gerechnet, die Optik krumm gemacht hat, sondern du hast tatsächlich noch Inhaltserkennung und dann Hauttöne zum Beispiel ist so ein anderes Ding. Wenn Hauttöne nicht schön aussehen, ist das nicht gut.
Ja.
Und das kann natürlich passieren durch komische Lichter, wenn du seltsame Leuchtstoffröhren hast oder was weiß ich, wenn die Kamera den Weißabgleich nicht schön einstellt und Hauttonerkennung und Korrektur in der Software passiert da auch zum Teil schon. Also das ist mit ein Grund, warum Bilder, die du mit so Smartphones machst, meistens ganz gut aussehen, weil da halt schon unglaublich viel Rechenpower reingeht.
Und das so schnell, das ist ja eigentlich das Faszinierende.
Ja, das sind spezielle Chips dafür, das sind solche DSPs, die das dann irgendwie, die dann eben die genau da drauf getrimmt sind.
Die Kamera hat sozusagen ihren eigenen Rechner hinten dran hängen.
Ja, ich glaube, das ist dann eher, also die Kameras, wenn du, also beim iPhone sind die Sensoren, glaube ich, von Sony. Dann ist da drum die Kamera, sprich, da sind dann noch eben Linsen davor, die irgendwie noch fokussieren und vielleicht eine Blende noch ein bisschen auf und zu machen können. Mhm. Und dann ist hinten dran irgendwo dieser Prozessor, der das dann hübsch rechnet und ich glaube, an der Stelle ist dann Apple auch ziemlich stark involviert und macht da ziemlich viel, was diese Software angeht. Mhm. Ja, also das ist so ein richtiges Paket, was da drin steckt und die Größe des Paketes, also auch die Größe des Sensors, hängt natürlich dann wieder ganz massiv mit der Größe von deinem und vor allem mit der Dicke von deinem Smartphone zusammen.
Ja.
Also du kennst das, je größer der Sensor wird, desto größer müssen die Objektive sein.
Ja.
Also bei einer Spiegelreflex-Vollformat hast du halt deutlich größere Objektive als bei so einer Micro Four Thirds Kamera und bei einer Mittelformat-Kamera hast du noch größere Objektive. Also das hängt immer so mit der Sensorgröße zusammen, wie schwer und groß diese Objektive sind. Und du siehst es beim iPhone 6 und 6 Plus, dass sie es tatsächlich auch nicht mehr geschafft haben, die Kamera so einzubauen, dass sie komplett eingebaut ist, sondern die steht so ein klein bisschen überhin.
Ach echt?
Ja.
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Das war ein riesen Kritikpunkt, weil wenn man es dann auf die Rückseite legt, dann kippelt das so.
Das ist ja total ätzend. Warum machen die das dann nicht einfach einen Millimeter dicker, das ganze Gerät, und hauen da noch einen dickeren Akku rein?
Also ich könnte mir vorstellen, dass Johnny Ive und die Produktmanager da ziemlich harte Meetings hatten zu dem Thema, weil der Herr Designer, der will das nicht, dass da irgendwie so ein Ding rausguckt. Der will das schön alles glatt haben. Und die Techniker sagen, ja, geht aber nicht, sonst müssen wir hier eine schlechtere Optik einbauen oder sonst was tun. Naja, also auf jeden Fall hast du diese Größe ist halt immer so ein Thema, und dadurch ist natürlich die, je dünner diese Smartphones werden. Ich warte noch auf das Smartphone, was dann irgendwie so wie so eine Kompaktkamera, so eine kleine ausfahrbare Linse hat. Weil das machen natürlich die Kompakten.
Ist das dein Ernst?
Das wird früher oder später kommen. Vielleicht gibt's das sogar schon.
Aber das wird doch so oft benutzt, die Mechanik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mechanik gebaut werden kann, die so langlebig ist.
Ich weiß es nicht. Aber du kennst das, die RX100 ist eine super kompakte Kamera.
Ja.
Aber wenn du die anschaltest, macht's erstmal bzzzt.
Jo.
Dann fährt erstmal vorne das Ding raus. Warum? Hm. Weil das Objektiv eine gewisse Tiefe braucht. Du hast ja, also wenn wir mal ganz zurückgehen, ne, eine Minute zurück in die Vergangenheit der Fotografie, die Lochkamera.
Ja.
Die Brennweite ist der Abstand zwischen Loch und Film.
Mhm.
Also wenn du eine Lochkamera hast, also nur so ein kleines Loch, durch das Licht reinkommt, keine Optik da drin, dann hast du eine Brennweite, die dem Abstand entspricht. Das heißt, wenn du eine flache Lochkamera baust, hast du einen Weitwinkel, weil du kurze Brennweite hast. Wenn du eine tiefe Lochkamera baust, hast du ein Tele.
Mhm.
Das heißt, im Idealfall ist so eine Objektivkonstruktion, also aus Glaslinsen, so, dass die Tiefe der Brennweite, also dass die Tiefe der Brennweite entspricht von diesem Objektiv. Das wäre quasi das, wo das Objektiv am wenigsten an dem Licht rumbiegen muss.
Verstehe. Also wenn ich 13 mm Abstand habe, habe ich eine 13 mm Brennweite. Im Idealfall.
Im Idealfall. Das heißt, du hast tatsächlich eine Brennweite von deiner, also die Normalbrennweite von so einer Kamera, das hat man auch mal angerissen, entspricht der Diagonale vom Sensor. Das heißt, bei einer vollformatigen 35 mm Kamera ist die Diagonale vom Sensor 43 mm. Das heißt, die Normalbrennweite, die so ganz neutral abbildet, wäre 43 mm.
Mhm.
Das heißt, der Abstand zwischen dem Punkt, wo sich die Lichtstrahlen kreuzen in der Optik, bis zum Sensor wäre 43 mm. Das wäre so der Idealfall, und das ist auch der Grund, warum diese 50 mm Objektive sehr, sehr simpel zu konstruieren sind, weil die so ungefähr in dem Dreh liegen.
Aha.
Und jetzt nimmst du plötzlich mal so ein 200 mm Objektiv und müsstest dann rein theoretisch zwischen dem Sensor und dem Nodalpunkt, da wo sich die Lichtstrahlen kreuzen, müsstest du 200 mm haben.
Ja, da rauscht's dann gar nicht mehr im Dunkeln, ne?
Nee, aber dann hast du quasi eine riesenlange Optik da vorne dran, und es gibt durchaus 200 mm Objektive, die wesentlich kürzer sind. Und das geht nur, weil bei diesen Spiegelreflexkameras hinten dran, also da an der Seite, die in die Kamera reinragt, dann eine spezielle Optik verbaut wird, die diese Strahlen wieder zurechtbiegt. Aber da wird dann eben viel an diesen Strahlen rumgebogen.
Moment, und von der Kamera wird daran rumgebogen?
Nein, nee. von dem hinteren Teil des Objektivs.
Okay, der Teil des Objektivs, der an die Kamera angeflanscht wird.
Genau, du siehst das bei diesen Großformatkameras, ne, die mit dem Balgen, diese ganz extravaganten Teile. Da verstellst du tatsächlich den Abstand des Objektivs zum Film.
Und da hast du auch nur eine kleine Linse vorne. So.
Und bei den Spiegelreflexkameras hast du ja immer diesen fixen Abstand, da wo das Bajonett vorne ist, wo du dein Objektiv anflanscht. Das ist immer gleich weit weg vom Sensor. Das heißt, egal wie die Brennweite sich vorne ändert, du musst es hinten immer irgendwie gerade biegen.
Ja, stimmt.
Und dieser Abstand bedeutet, dass wenn du eine besonders hübsche, einfach zu konstruierende Optik haben willst, dann hast du da so einen ähnlichen Abstand irgendwo liegen. Und das ist natürlich beim Smartphone nicht anders. Also du hast, ich weiß jetzt gar nicht, was die Normalbrennweite für so ein iPhone 5S ist, wir reden so von 10 Millimetern ungefähr.
Irgendwie sowas, ja.
Das heißt, da müsste theoretisch zwischen Sensor und dem Nodalpunkt im Objektiv müssten Zentimeter liegen. Damit das simpel.
Da wäre Platz für einen ordentlichen Akku.
Genau, da könnte man 3 Tage oder 4 Tage mit dem Ding auskommen. Ist aber nicht so. Das heißt, auch die müssen quasi an dem Lichtstrahl rumbiegen und irgendwie so ein bisschen was tun, damit das in kleiner reinpasst, aber es geht nur in der anzunehmenden Qualität, in einer guten Qualität, nur bis zu einem gewissen Punkt geht das gut und dann wird's halt schwierig und dann wird die Kamera wieder scheiße. Mhm. Und ich vermute mal, dass das halt gerade so an diesem Kompromisspunkt jetzt liegt, wo Apple sagt, na, wir können das uns gerade noch so leisten von der Qualität oder wir wollen das so schlecht machen oder so gut machen. Ja, also das mal nur so ein bisschen zum Thema, was passiert denn da so auf der technischen Seite, auf der optischen Seite? Und je flacher die Dinger werden, desto schwieriger wird es für die Kameras noch irgendwie mit anzunehmenden Sensorgrößen noch was zu tun. Die Alternative wäre
aus
natürlich...
Aus eigener Kraft was zu tun.
Genau, die Alternative wäre, je dünner dein Telefon wird, man müsste quasi den Sensor mit verkleinern. Damit man eine Optik einbauen kann, die das noch gut kann. Aber dann hast du natürlich wieder die winzigen Pixel und ja, der Trend geht ja zu größeren Sensoren und das ist quasi so ein Zielkonflikt da. Die einen wollen das Telefon dünner machen, die anderen wollen den Sensor größer machen und damit die Optik größer. Und wo das hingeht, ja, ich weiß noch nicht so genau. Bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht werden irgendwann mal Gläser erfunden, die noch eine ganz andere Brechkraft haben und das besser können oder
das,
so.
Oder Telefone mit den Kameras, mit denen man telefonieren kann. Ich glaube, hat nicht
Gibt's
Samsung,
auch schon.
Ne?
Ja, ja.
Irgendeiner hat mal sowas gebaut, was ich ein bisschen seltsam fand, aber
gibt's ja auch schon. Oder wie gesagt, ne, die Alternative wäre tatsächlich da irgendwie so eine kleine Optik einzubauen, die dann halt beim Fotografieren mal eben rausfährt,
also oder
dann,
längs verbauen.
Es gab mal eine Kamera, die hat das versucht. Ja. Nicht längs, also die haben den Sensor längs verbaut. Ach
Mann, na gut, dann kannst du aber auch
nicht. War das Sony? Die haben den Sensor längs verbaut, also der saß dann quasi in der Kamera nicht parallel zur Bildebene, sondern senkrecht zur Bildebene von unten und hat dann über den Spiegel nach draußen fotografiert.
Ja. Verlierst natürlich sofort eine Blende, ne?
Das sowieso. Also das ist natürlich das eröffnet optisch andere Probleme. Und trotzdem natürlich, je dünner du das Telefon machst, desto kleiner muss der Sensor werden, auch in die Richtung. Mhm. In der Fläche kannst du ja noch größer werden vom Sensor. Also Telefontiefe und Sensorgröße, das sind so zwei Richtungen, die ein bisschen gegenläufig sind. Na gut. Also, trotzdem halten wir fest, mit den aktuellen Smartphones und da auch mit den Androiden natürlich, kann man gut fotografieren.
Ja, zumindest bei ordentlichem Licht. Also solange es draußen hell ist, finde ich das immer wieder faszinierend, was für Fotos da rausfallen.
Ich streue auch ab und zu ganz absichtlich auf meinen Flickr-Stream so ein iPhone-Foto mit rein. Mhm. Weil letztendlich, ich meine, müssen wir nicht nochmal sagen es trotzdem nochmal, der Fotograf macht das Bild,
ja.
Die Kamera hilft ihm nur dabei.
Aha.
Ja, gut, du hast dieses Ding, du ziehst es aus der Tasche, du machst ein Foto damit. Bitte, eine Bitte an alle, die mit Smartphones fotografieren, wischt die Linse ab. Du siehst dann sofort, wenn die Linse verschmiert ist, wird das Bild so flau und da kriegst du keinen Kontrast mehr und was weiß ich. Es ist so ein Handgriff, der bei mir so Standard ist, mal kurz mit dem Ärmel drüber. Ich sag mal, bei den iPhones geht das ja auch, die haben da so ein Saphirglas drauf, da muss man nicht drauf aufpassen. Einmal mit dem Ärmel drüber oder so und das macht schon mal total viel aus.
Was auch, also ich hatte, mein iPhone ist mir runtergefallen im Urlaub und dann ist die Scheibe, also die Displayscheibe ist aus dem Rahmen gesprungen und ließ sich nicht mehr reinklicken. So irgendwas irgendwie, ne, so an der oberen Kante, also die war halt total locker. Bin ich in den Apple Store, hab gesagt, hier, guck mal, ist locker, ich habe halt diese Garantieverlängerung, Apple Care Plus, ja. Heißt es. Und die sagten dann, ja, komm, hier, tauschen wir aus. 69 Euro kriegst du ein neues Gerät. Und habe ein nagelneues iPhone gekriegt dafür. Mhm. Oder refurbished, was ja dasselbe ist wie nagelneu letztlich. Hab so Fotos gemacht. Und eine Freundin sagte direkt, deine Fotos sind schlagartig besser geworden. Weil, nämlich ich beim alten Gerät, du hast es halt ständig in der Hosentasche und da kommt immer Staub rein. Und der sammelt sich vor den Linsen.
Ja, das war tatsächlich beim 5S anfangs ein Problem. Und zwar haben die das nicht gut genug gekapselt, weil theoretisch kannst du die Kamera so kapseln, dass da nichts reinkommt. Und das solltest du auch, weil die wissen natürlich, dass du es in der Hosentasche trägst. Und das hatte Moni auch mal eine Zeit lang. Ne?
So, das heißt, du gehst davon aus, dass es jetzt nicht mehr so zufusselt wie...
Nee, tun die aktuell nicht mehr.
Aber es ist immer noch ein 5S.
Ja, ja, ich habe hier 5S und ich habe das immer in der Tasche und da ist nichts reingefuselt.
Ah ja, okay, das heißt, ich könnte Glück haben und dann muss ich nicht mehr so paranoid sein, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Fotos sind tatsächlich besser geworden, seit ich das neue
Du solltest nicht
habe.
Paranoid sein müssen, nein. Ja, natürlich werden die, also du siehst dann zwar nicht den Fussel, weil der ist direkt vor der Linse, da wird nicht scharf gestellt, also du siehst dann so einen diffusen Kontrastverlust.
Ja.
Genau. Und das ist übrigens das Gleiche dann eben mit so Fingerdappern drauf. Mhm. Bitte einmal abwischen. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Man kann so viel, seine Bilder so schlagartig, so viel besser machen damit. Ja, ne, ich benutze ja das mittlerweile auch, wenn ich mal irgendwie schnell ein Video von irgendwas drehen muss oder so. Auch teilweise Zeug, was ich dann auch richtig verwerte. Also nicht nur für mich selber, sondern wenn ich so bei Workshops bin, dann drehe ich schon ab und zu auch mal mit dem iPhone was. Also dass da hinten rauskommt, ist tatsächlich erstaunlich gut.
Ja, ich wüsste, ein Freund von mir hat das iPhone 6 sich geholt und hat damit ein paar Videos gedreht, auch wie wir mit den Fahrrädern hier auf dem Tempelhofer Flughafen unterwegs sind. Mhm. Also zwei von uns fahren und er hat uns einfach einmal mit dem Fahrrad umrundet. Während er auf dem Fahrrad saß, hat das gefilmt in Slow-Mo. Und das Ding hat halt auch eine so aberwitzige Stabilisierung, Bildstabilisierung, dass du überhaupt nicht merkst, dass er mit dem Fahrrad um uns rumfährt. Mhm. Also es ist fast wie ein Steadicam, fühlt sich das an. Das ist Wahnsinn.
Da kommen wir nachher bei den Apps noch zu was Interessantem.
Okay.
Ja, kurz mal zur Bedienbarkeit. Ne? Wie bedient man dann eine Kamera? Das ist also höchst selbsterklärend. Du machst die Kamera ab auf und dann hast du einen dicken Knopf und da drückst du drauf auf dem Display. Mittlerweile kannst du ja bei den iPhones Gott sei Dank auch diese Lautstärkentasten als Auslöseknopf verwenden.
Hat auch lange genug gedauert, bis sie da drauf gekommen sind, dass mal so.
Ja. Aber es ist natürlich klasse, weil das ist schon einfacher und verwackelt dann auch nicht mehr so leicht. Ja. Im Gegensatz zu jetzt anderen dickeren Kameras hast du da natürlich jetzt auch viel mehr so die Bedienung durch oder die Bedienung durch draufschauen. Also dieses Touch-Display, das hat natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, die auch mittlerweile jetzt wieder in die größeren Kameras rüber wachsen. Ja. Also zum Beispiel das Scharfstellen. Ne? Du tappst auch irgendwo an die Stelle, wo es scharf sein soll und da wird es dann auch scharf. Was erstmal so ein bisschen ein Problem war, bis jetzt irgendwie iOS 8 rausgekommen ist, war, dass der dann da nicht nur scharf, sondern auch die Helligkeit eingestellt hat, also die Belichtung. Also du tappst auf
das
was.
Macht das gar nicht mehr?
Doch, macht's, aber du kannst es trennen. Also das sind zwei so Tipps, die da weiß ich jetzt nicht, wie die Android-Geschichten reagieren. Ich bin mir sicher, da gibt es auch Kamera-Apps, die das können oder machen. Was du tun kannst, ist zum einen, du kannst jetzt auf iOS 8, ich mache jetzt hier gerade mal die Kamera auf, du tappst irgendwo, ich muss mal auf ein normales Foto stellen. So, ich tap hier irgendwo drauf und dann siehst du rechts nebendran so eine Sonne.
Ja.
Und jetzt nimmst du die Sonne und ziehst die mal nach oben oder nach unten. Und somit kannst du die Belichtung an diesem Punkt jetzt separat einstellen.
Das ist ja cool. Jetzt weiß ich, wofür die Sonne ist.
Und das ist richtig cool, weil dieser Klassiker, du schießt jetzt, also jetzt, ne, wir haben ja noch Winter, es kann ja noch mal Schnee kommen. Ja. Du bist draußen im Schnee, die Bilder werden alle grau, weil die Kamera so viel hell sieht. Und jetzt gehst du einfach her, tappst da drauf zum Scharfstellen und ziehst es ein bisschen hoch und machst es ein bisschen heller. Das ist immer noch so ein bisschen frei Auge.
Ja, aber immerhin.
Aber wenn du das jetzt mal auf eine weiße Fläche ausprobierst, zieh mal diese Sonne so weit nach oben, bis es anfängt überzubelichten. Du merkst dann schon, jetzt überbelichtet das Ding. Also das ziehst du eben so bis nicht in die Überbelichtung, aber so, dass es schon weiß aussieht zum Beispiel.
Ach, das ist ja klasse.
Das ist so eine Geschichte, die
Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das wohl? Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, da mal drauf zu packen.
Das andere Ding ist das Scharfstellen. Dein iPhone wird automatisch scharfstellen. Das macht's. Ja, bin mir nicht sicher, wie, also aufgrund welcher Kriterien, aber ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass sich was im Bild ändert, also dass du die Kamera bewegst.
Ja.
Und dann sagt er, oh, ups, da hat sich was verändert, ich stelle mal wieder scharf und mache wieder Belichtung neu. Mhm. Und das ist natürlich nervig, weil vielleicht willst du genau die Belichtung und die Schärfe auf dem einen Ding haben, aber das Bild umkomponieren.
Ja, aber da kann ich dann ja drauf tippen, das funktioniert ja.
Da kannst du dann drauf tippen, du kannst aber auch die Belichtung und den, also den Autofokus und die Belichtung fix einstellen, indem du einen langen Tap auf eine Stelle machst.
Ach, warte mal.
Das ist das nächste Ding. Also du hältst das und dann...
AEAF-Sperre ist, ich bin ja...
Und jetzt kannst du...
Die habe ich versehentlich mal eingeschaltet und dann auch wieder versehentlich ausgeschaltet, aber nicht verstanden, wie ich das mache und habe dann irgendwann vergessen nachzugucken.
Die ist beim nächsten Bild, glaube ich, dann sowieso wieder aus.
Ach so.
Ich glaube, das ist nicht permanent.
Ja, dann knipse ich mal ein unterbelichtetes. Doch, ist warte mal ausschalten, einschalten, vielleicht hilft es.
Wenn du Kamera neu anmachst, ist es weg.
Tatsächlich, ja.
Also wie der jetzt feststellt, ob er neu fokussieren soll automatisch und neu belichtungsmessen soll, entweder ändert sich was im Bild oder der nimmt den Beschleunigungsmesser Gyroskop da drin, das weiß ich nicht, aber üblicherweise, wenn man es bewegt.
Super.
Aber so auf die Weise hast du plötzlich mit dieser eingebauten Foto-App schon mal oder Kamera-App schon mal richtig gut Kontrolle über Belichtung und Schärfe. Ja, ja. Also das macht's deutlich einfacher. Mhm. Da musst du hinterher nicht mehr so viel bearbeiten. Also Bedienbarkeit, wie gesagt, und es gibt ja, ich kann es ja schon an zwei Händen nicht mehr abzählen, wie viele Kamera-Apps es gibt, die noch irgendwas besonders machen und irgendwas anders machen.
Ich habe aber bisher bei allen, die ich mir installiert habe, hinterher gedacht, nee, hab die wieder runtergeschmissen und einfach nur die eingebaute Kamera genommen und alles, was ich an Filtern und sonst wie machen will, mache ich mit separaten Apps hinterher.
Ist ja auch irgendwie besser integriert, ne? Das ist ja, das ist das Interessante, ne? Wieder iPhone, du tippst du haust auf den Home-Button, dann geht das an und dann slidest du rechts hoch und hast die Kamera.
Genau.
Das ist ja so tief integriert, dass du von der Zugriffsgeschwindigkeit, alle anderen Kameras müssen dagegen abstinken. Mhm. Manche können dann manche Sachen besser, aber dann brauchen sie lange, so gestartet zu werden und so weiter. Also mit diesen Möglichkeiten, die da jetzt drin sind, ist für mich die eingebaute Kamera-App das Mittel der Wahl. Mhm. Es gibt noch so ein paar alternative Kameras für Langzeitbelichtungen und so. Reden wir nachher noch kurz drüber. So, also Bedienbarkeit.
Langzeitbelichtung. Ja, reden wir gleich drüber.
Wird auch immer immer.
Geht halt, es gibt nicht, immer mehr. Aber ich musste da auch viel Geld für ausgeben, um zu lernen, dass es halt eigentlich nicht geht. Aber ja.
Das, was nicht geht.
Langzeitbelichtung. Können wir gleich zu.
Okay. Gut. Schärfentiefe.
Ja.
Das
simuliert das Ding doch nur, oder?
Nee. Also was bei den großen Sensoren natürlich ganz einfach geht, es geht bei den großen Sensoren einfach, weil da mit längeren Brennweiten gearbeitet wird.
Ja.
Also das, was auf deinem iPhone 10 mm ist, das ist eben 50 mm auf einer Full-Frame-Kamera. Mhm. Und längere Brennweiten haben weniger Schärfentiefe. Und deshalb kriegst du da, hat auch noch mit der Blende und so weiter zu tun, aber das ist so der Hauptgrund, warum du mit den großen Sensoren diese cremige, weiche Unschärfe in den Hintergrund bekommst, die du eben mit dem Smartphone schwieriger hinbekommst. Mhm. Und es gibt natürlich einen Trick, da ein bisschen was zu tun. Der eine Trick ist, die Blende so weit wie möglich aufzumachen. Das kannst du eben über manche Foto-Apps oder Kamera-Apps dann auch tatsächlich machen.
Aha.
Du kannst das andere Ding verwenden und das ist nah rangehen. Also wenn du jetzt irgendwas im Abstand von 5 cm fotografierst mit deinem Smartphone und darauf scharf stellst, dann ist der Hintergrund auch unscharf.
Stimmt.
Das hat eben dann damit zu tun, dass du sehr nah dran bist. Aber so bei normalen Porträtabständen und so ist die Chance sehr groß, dass der Hintergrund scharf ist. Mhm. Das wäre so die eine Möglichkeit. Die andere wäre auch wieder über Apps das zu simulieren. Auch da kommen wir gleich noch dazu. Zoomen.
Ja, mache ich grundsätzlich nicht.
Mache ich grundsätzlich auch nicht, weil diese Smartphones, die Optiken eben so klein sind, da geht kein optischer Zoom, sondern es geht eben nur der digitale Zoom.
Ja.
Und digitaler Zoom heißt letztendlich, dass das Ding rechnet.
Ja,
also
genau.
Das ist irgendwas
hochrechnet. Und das kannst du dann auch hinterher machen. Also dann kann ich auch hinterher croppen und versuchen zu vergrößern.
Es gibt so ein paar Ausnahmen. Das ist dann, wenn der Sensor quasi wenn der Sensor dann croppt und nicht rechnet und dann mit weniger Pixeln, aber dann quasi so eine Crop-Kamera simuliert, wo dann auch die Brennweite quasi länger wäre.
Mhm.
Ich habe es zum 5. Mal quasi gesagt.
Mhm. Das macht nichts. Ich bin die ganze Zeit schon Schnaps am Trinken. Also alles okay.
Quasi Schnaps. Es gibt so einzelne Situationen, wo ich digital zoome, aber das sind dann Bilder, wo ich, was weiß ich, nicht näher rankomme und ein Preisschild ranzoomen muss oder sowas.
Mhm.
Da gehe ich dann schon mal digital ran, aber ich versuch's zu vermeiden. Da gehe ich dann doch lieber ein bisschen.
Ja, das macht mir jedes Mal, wenn ich das mache, macht's mir keinen Spaß. Und dann lasse ich es halt ganz immer.
Ja. Also für mich ist das nur zweckgebunden dann irgendwie. Mhm. Aber so aus künstlerischer Sicht, nee, lieber nicht. Filter. Also, und zwar Filter im Sinne von Filter-Apps.
Ach so, ja.
Okay. Also,
ich dachte gerade, uiuiui, jetzt.
So auf Hipstermatic, Instagram-Filter, genau. Solche Geschichten.
Ja.
die Apps, also jetzt speziell wieder die Kamera-App oder die Fotos-App auf dem iPhone, die bringt natürlich so ein paar Standards mit. Also da kannst du dann hinterher auf diese drei überlappenden Kreise tappen und dann kannst du so Filterchen einstellen. Seit iOS 7 oder 8, ich glaube seit 7 sogar, sind die nicht mehr destruktiv. Das heißt, du kannst die anwenden, kannst rumexperimentieren und kannst hinterher sagen, nö, hat mir nicht gefallen, nehme ich wieder runter.
Aha, das ist gut.
Und vorher waren die immer destruktiv.
Ja,
das
genau,
heißt, die haben dann immer eine Kopie von dem Bild abgelegt, wo dann plötzlich einmal das unbearbeitete noch das bearbeitete Bild rumliegen hattest. Das ist dann nicht mehr so. Seit iOS 18 diese Filter deutlich ausgeweitet. Du hast nämlich dann, ich gehe mal hier in diese Fotos ab. Wenn du da auf Editieren klickst, mach mal so ein Bild.
Ja, du kannst richtig in die.
Also auf Bearbeiten. Dann gehst du nicht auf diese drei vorgefertigten, also auf die drei Kreise da mit den vorgefertigten Filtern, sondern rechts dran ist so ein Regler, genau. So ein Drehregler.
Und da kannst du richtig tief eingreifen.
Und da hast du jetzt irgendwie oben Lichtfarbe und Schwarz-Weiß, also drei Möglichkeiten. Und die sind jeweils nochmal unterteilt. Und du kannst jetzt entweder den Oberbegriff einfach mal bewegen. Also bei Licht wird dann unten drunter Belichtung, Glanzlichter, Schatten, Helligkeit, Kontrast, Schwarzpunkt, also so Sachen, die der Profi eigentlich haben möchte, werden dann so separat voneinander eingestellt in gewissen Verhältnissen, die dem Bild irgendwie gut tun. Oder du kannst dann einzeln reingehen und sagen, ich möchte jetzt die Schatten aufhellen oder ich möchte den Kontrast erhöhen.
Ich bin auch sehr froh über die Möglichkeiten, jetzt auch an den Bildern rumzuarbeiten, also in iOS direkt das zu machen und nicht eine externe App zu benutzen. Das Einzige, was mir da fehlt, ist Vignettierung. Ich mag es, meine Bilder zu vignettieren. Also, weißt du, so vor allen Dingen so diese, so ich sitze im Restaurant und fotografiere mal eben mein Essen oder so. Da mache ich gerne so eine Vignette rum, weil das sieht ein bisschen freundlicher aus.
Offensichtlich mag Apple das nicht.
Die Frage ist, warum? Oder haben sie es einfach nur nicht auf dem Schirm gehabt?
Also, ich brauche es eigentlich nicht.
Ja.
Aber das liegt vielleicht auch dran, dass ich mir da die Hörner schon lange abgestoßen habe.
Du meinst so eine Anfängernummer, ja?
Eben nicht. Ja, nee, nicht wirklich. Ich meine, Vignetten haben schon ihre Berechtigung. Also Vignettierung im Sinne von Abdunklung der Ecken, damit dann der zentrale Bereich im Bild wichtiger wird,
weil er
heller ist im
Vergleich zum Rest. Ja, und auch der Übergang irgendwie. Es sieht dann, ich finde das irgendwie, manchmal sieht der Rand des Fotos einfach hart abgeschnitten aus.
Ja, das liegt natürlich auch dran, was du da an dem Rand platzierst, ne? Das hat also ein bisschen auch mit der Komposition zu tun.
Ja, klar. Aber wenn ich mal eben irgendwie eine Flasche Bier, die ich gerade trinke und gut finde, abfotografiere.
Kannst du auch schön komponieren.
Ja, kommt immer ein bisschen auf den Hintergrund an.
Nee, ist schon richtig. Ist aber tatsächlich so ein Ding, also ich benutze das auch, ich vignettiere auch, aber ich gehe dann eher gezielt und dann sage, auf der rechten oberen Seite, da ist mir zu viel Detail, dann vignettiere ich da. Das heißt, ich pinsel mir das irgendwie dann in Lightroom rein oder so. Aber
also, so weit gehe ich ja gar nicht, sondern ich knipse das und tue das sofort raus. Meistens auf Instagram, sodass ich dann da halt nochmal vignettiere.
Weißt du, warum diese Vignetten so viel Spaß machen?
Nö.
Weil sie dem Bild so ein bisschen was, auch ein bisschen was Vintage-artiges geben. Das war oft so früher,
das stimmt,
so ich sag mal so in den 80ern, da erinnere ich mich also an die Zeit, wo ich dann mit der analogen Spiegelreflex unterwegs war, da war tatsächlich die Vignettierung so ein Makel.
Ach.
Da hat der Fotograf alles versucht, um diese Vignettierung wegzubekommen, weil das ist ein Zeichen von einer billigen, schlechten Optik und die gleichmäßige Belichtung über das ganze Bild ist total wichtig und das kriegst du auch heute bei billigeren Objektiven, wenn du weit offen mit der Blende weit offen fotografierst, dann hast du eher so eine Vignettierung. Und sobald du mal so nicht auf, was weiß ich, mit dem 50-1.8, wenn du dann mal auf Blende 2.8, 3.0, 3 irgendwas hoch gehst, dann hast du keine Vignettierung mehr, weil je weiter du abblendest, desto weniger Vignettierung hast du. Also das ist dann so ein Zeichen von Professionalität gewesen, dass man diese Vignettierung nicht hat.
Das heißt, 20 Jahre später zahlen wir Geld dafür, das zu kriegen, was früher keiner haben wollte.
Richtig.
Das ist ein bisschen wie bei Rucola. Ja.
Genau. Unkraut. Genau. Verdammtes Unkraut. Ja, ist tatsächlich so. Also die Vignettierung von so Leuten so in meiner Altersgruppe, ne, die das damals noch so semi-professionell mitbekommen haben, da ist die Vignettierung ein Makel. Ne? Also, natürlich ist die Vignettierung eine Art und Weise, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu leiten und zu steuern. Also sie hat durchaus ihre Berechtigung. aber so diese Pauschalvignette, wie ich sie manchmal nenne, ne? Du hast Bilder und hast dann in Lightroom das Standard Import Preset, was immer schon gleich eine Vignette drauf macht auf jedes Bild, was da reinkommt, die muss nicht sein, finde ich. Na gut, aber da kommt so ein bisschen auch so ein Snobismus rüber, ne? Weil die Leute sollen natürlich schon das tun, was ihnen gefällt. Wäre blöd, wenn ich jetzt jemandem verbieten wollte, das zu tun, weil er es cool findet. Ja. Das ist ja extrem kontraproduktiv. Dann hat er irgendwann keinen Bock mehr zu fotografieren. Gut. Zurück zu diesen Einstellmöglichkeiten. Ich habe jetzt gerade was gelernt. Ich benutze dieses Licht, Farbe, Schwarz-Weiß, also diese Detailregler, die man da jetzt hat, benutze ich. Mhm. Aber wusstest du, dass du zwischen denen ganz einfach hin und her wechseln kannst, indem du hoch und runter swipest? Geh mal auf Licht.
Moment, ich habe es gerade schon wieder weggelegt. So.
Bild aufmachen,
bearbeiten.
Jetzt machen wir auf Licht.
Licht.
Und jetzt swipe mal nach oben.
Och.
Ist das geil oder was?
Das ist ja mal praktisch.
Nicht wahr? Man sollte
viel mehr darauf rumpacken und patschen und matschen. Weil
ich hab das irgendwo auf Twitter gelesen. Das geht auch innerhalb. Also wenn du jetzt mal Licht auf dieses Dreieck daneben, dieses Pfeilchen neben Licht aufklappst und dann mal auf Belichtung gehst und dann swipest du nach oben, dann Glanzlicht, Schatten, Helligkeit. Ja.
Das ist ja cool.
Ist das nicht?
Herrlich, herrlich, herrlich.
Die sind jetzt da an einem Punkt, weil früher habe ich da ganz viele andere Apps verwendet für so Zeug.
Ja, genau.
Aber die sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie mit der Default-App einfach Möglichkeiten bieten, da brauche ich viel von dem anderen Scheiß nicht mehr.
Ja. Es geht mir genauso. Also ich habe auch sehr viel wieder runtergeworfen und
das ist so klassisch Apple, ne? Wir machen das mal good enough.
Ja.
Das ist der good enough Point. Und du kannst natürlich externe Apps mit einbauen. Ne? Kommen wir auch noch gleich dazu. Also mittlerweile gibt's ja dieses Extension-System und da gibt's dann durchaus Apps, die dir da in der Standard-Foto-App plötzlich noch zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten reinschieben.
Mhm. Auch noch nicht aufgefallen.
Gehen wir gleich mal rein. Ich wollte vorher noch ganz kurz Zubehör noch ganz kurz ansprechen, jo. Weil das ist ja auch so, ne? Smartphone, da verkauft ja an jeder Ecke irgendjemand irgendeine Halterung oder sowas.
Mir hat gerade jemand einen Selfie-Stick geschickt aus, also der lebt in Asien und meinte, ja, damit rennen die ganzen Bescheuerten hier rum. Ich habe dir das mal geschickt. Nimm das bloß nicht ernst. Er hat aber dazu geschrieben, dass ich das eindeutig als Spaß und Trollierung
Das finde ich jetzt gerade extrem interessant und was für ein Zufall, weil gestern hatten wir so ein kleines Hörertreffen in Hamburg, in den Deichtorhallen, da ist gerade diese Leica-Ausstellung, die ziemlich geil ist übrigens. Da waren wir dann hinterher noch irgendwo Richtung Hafen City, irgendwo noch ein Happen Essen. Mhm. Und auf dem Weg hatten wir Halt gemacht an so einer Stelle, wo ein schöner Sonnenuntergang war. Und dann haben wir uns so ein bisschen amüsiert über so zwei Mädels neben uns, die mit so einem Selfie-Stick und einer GoPro dran irgendwie Selfie-Video oder Selfie-Fotos mit der GoPro gemacht haben. Und dann wurde mir gestern in die Timeline zufällig gespült ein Selfie von einem Astronauten im Weltall. Und du siehst halt dann so einen Stick Richtung Kamera gehen. Also das ist,
da wird's dann halt cool.
Aber einen dickeren, ne? Das war so ein dicker Carbon Stick oder so, wo dann hinten wahrscheinlich so eine dicke Spiegelreflex dran hängt. Was irgendwie so hoch, das Thema hatten wir doch erst. Und dann bin ich heute mal, weil ich dachte, jetzt muss der da mal hinterhergehen, bin ich heute mal auf Amazon gegangen und habe mal einen Selfie-Stick eingegeben. Und du kriegst ja zig Selfie-Sticks mit eingebautem Bluetooth-Auslöser und allem Scheiß.
Ist da was passiert, was auch ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Das erste Mal, dass ich das wahrgenommen hatte, war im Sommer. Da war mir aber überhaupt nicht klar, dass das ein Selfie-Stick sein könnte. Im Sommer auch hier.
Hast du gedacht, das wäre eine Gehhilfe, oder?
Nee, auf dem Tempelhof war das auch. Da fuhr dann auch irgendwie, warte mal, irgendwie fuhr halt mit einem Longboard und jemand auf Rollerblades mit so einem Stick und einer Kamera dran, fuhr halt so drumrum und hinterher und hat so aus komischen Perspektiven die Person gefilmt oder fotografiert, die da auf dem Longboard unterwegs war. Das war so der Moment, wo ich dachte, Kamera am Stock, witzige Idee. Und auf einmal standen überall Asiaten mit diesen Dingern in Berlin rum.
Ich kenne diese, na gut, das ist natürlich auch, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr nicht sehen.
Ja, genau.
Ne? Das, mir ist das schon seit ein paar Jahren irgendwie, gab es die Dinger schon so in vereinfachter Form. Und zwar waren das dann zuerst mal so diese Videopodcaster, die dann irgendwie durch die Gegend laufen und der Arm ist nicht lang genug, weil die Brennweite am Smartphone nicht kurz genug ist, weil es nicht weitwinklig genug ist. Ja, aber das scheint... Das Selfie ist ja eh nochmal ein ganz eigenes Genre mittlerweile. Das ist
eine ganz andere.
Finde ich faszinierend.
Und Selfies oder den Stick.
Ne, also dieses Selfie-Phänomen. Das Selfie, wer hat's kürzlich gesagt? Ein Selfie muss ja auch immer von schräg oben fotografiert werden. Wenn du es von unten fotografierst, ist es kein Selfie mehr.
Ach so, nein, was ist denn dann?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das so ähnlich wie die Leute, die dir sagen wollen, wie du richtig twitterst und wie falsch getwittert wird? Ist das
wahrscheinlich.
Die Selfie-Polizei?
Wahrscheinlich. So.
Nee, Selfies sind immer von schräg oben, weil man dann am schlanksten aussieht, ganz einfach.
Ja, natürlich.
Klar. Also wenn du von unten fotografierst, ist es immer so ein komisches Doppelkinn, ich jedenfalls.
Und weil du keinen Scheiß im Hintergrund hast, sondern du hast einen glatten Fußboden im Hintergrund. Wenn du nicht gerade das Ganze im Badezimmer machst und hinten dann die offene Kloschüssel irgendwie drin ist. Aber die Chancen, dass du einen sauberen Hintergrund hast, sind natürlich auch groß.
Ja.
Ja, ne, also Selfie. Ich habe da kürzlich mal eine Aufgabe rausgegeben in einer anderen Publikation, und zwar den Shelfie.
Ja, Regal also, fotografieren.
Gab's nein, auch. Eben nicht, sondern so. du stellst deine Kamera in ein Regal, ja. So Kopf über dir ungefähr, rauszeigend, aha. Also in deine Richtung zeigend, und stellst den Selbst-Timer auf 10 Sekunden. Ja. Und dann sagst du jetzt los und kurz bevor sie abdrückt, springst du hoch.
Auch schön.
Mach das mal auf einer Party. Speziell, wenn du vorher schon so 2 Gläser Wein intus hast. Und
vor allen Dingen in Altbauwohnungen, damit es auch die Nachbarn ordentlich mitkriegen.
Genau. Du, so viel Spaß in der Gruppe kannst du nicht haben, außer damit.
Es gab auch mal so einen kurzen Moment, da flogen über Twitter ganz viele Shelfies, wo Leute halt anstatt sich selbst ihre Bücherregale fotografiert haben. Fand ich auch sehr lustig.
Ja.
Und man sich dann auch bemüht, irgendwie, dass möglichst nur die coolen Bücher zu lesen sind und nicht die billigen, die tut man dann irgendwie weg. Und
alle denken, hey, guck mal, gut, also, hier. Zubehör ist der Selfie-Stick, ne? Den braucht man nicht.
Waren wir da jetzt gerade, waren das jetzt gerade schon die Apps eigentlich?
Nee, das ist Zubehör. Okay, Apps kommen gleich noch, also Zubehör.
Ja, ja, den habe ich, das finde ich, also das braucht man wirklich. Also ich
kennst du den Olloclip?
Den Olloclip? Nee, den kenne ich nicht.
Den Olloclip. Also das ist eins von vielen Linsenvorsatzsystemen.
Ach so.
Wo du dem Smartphone quasi noch, also ich glaube Olloclip ist iPhone, aber da gibt's
Olloclip ist Vorsatzlinse.
Andere. Ist nicht billig, ist eine Vorsatzlinse, um dann Weitwinkel draus zu machen, Fischei draus zu machen.
Ah ja, nice.
Hab ich für mein iPhone 4 damals gekauft, nee, fürs 4S. Passt dann aufs 5er nicht mehr drauf, weil es irgendwie nicht dick genug ist. Und ich habe es aber auch nicht oft benutzt, aber ich habe es ab und zu mal für Videofilme benutzt, weil da einfach so diesen coolen Weitwinkeleffekt und Fischei-Effekt hast.
Für iPhone 5S, also für meins würde es 45 Euro, das geht noch.
Gibt also, auch, ich will aber bei dir hier kein Gas auslösen.
Gas?
Gear Acquisition Syndrome.
Nee, kommt auf den Wunschzettel, irgendwann kommt jemand vorbei und vielleicht habe ich Glück.
Also ab und zu habe ich das benutzt, aber es war jetzt nicht so, dass ich das gekauft habe und dann nie wieder was anderes. Es war in der Regel so, dass ich es in seinem kleinen Säckchen in irgendeiner Jackentasche hatte. Die Jacke hatte ich dann nicht an, wenn ich es gebraucht habe, und dann war das schon doof irgendwie. Mhm. Was gibt's noch so für Zeug?
Das ist genau derselbe Effekt wie halt auch mit jeder Kamera. Du bist halt unterwegs und würdest gerne ein schönes Foto machen, hast aber wieder die Kamera nicht dabei, beziehungsweise hast du nicht mitgenommen, weil ist ja dann doch zu sperrig. Ne. Und das mit diesem kleinen Ding halt genauso, weil das ist zwar sehr klein, sieht jedenfalls sehr klein aus, dieser Olloclip, aber trägt halt dick auf.
Richtig.
Ne? Und den lässt du dann halt auch zu Hause, wenn du nicht gerade eine Jacke anhast, wo es nicht stört, wenn was dick aufträgt. Ja.
Richtig. Das
ist immer wieder dasselbe Problem mit dem Gear.
Ja, und dann gibt's für die ernsthaften Fotografen, die auch mal irgendwie manuell Belichtung messen wollen, gibt's natürlich so Zubehör, also da mal exemplarisch den Luxi.
Was?
Luxi schreibt sich L-U-X-I, das ist so eine Kalotte, so ein halbrundes weißes Teil, was du auf die
Belichtungsmesser zum
Frontlichte drauf, auf die Frontlinse drauf machst, und dann hast du eine App dazu und dann kannst du so Lichtmessung machen. Aha. Das soll sich aber jetzt keiner kaufen, der nicht weiß, wie eine Lichtmessung geht, weil sonst hast du das Ding und ist nicht klar, wie du es anwenden sollst. Ist auch okay. Ist kostet halt, ich weiß gar nicht, was es kostet, 20 Schlappen für ein Stück Plastik. Also muss man sich überlegen, man spart sich damit zumindest teilweise den Kauf eines richtigen Belichtungsmessers, der
wenn
dann
man,
halt
wenn irgendwie man
Huni oder mehr kostet.
Ja, aber das ist dann wirklich was.
Ich glaub, aber das da ist so extrem, ne? Das ist, ja, wenn man es braucht. Und ich sag mal, 99% brauchen es nicht.
Also das tollste Zubehör, das ich an meinem, und eigentlich auch das einzige Fotozubehör, das ich an meinem iPhone habe, ist der Glyph. Kennst du den?
Der Glyph, den hatte ich, den ersten.
Ja.
Das ist diese Stativhalterung.
Genau, das ist ja Stativhalterung und Telefonhalterung gleichzeitig. Also du kannst ja einmal das Telefon draufschieben, sodass du dann ein Stativgewinde an deinem iPhone hast.
Oder so als Stativ, als Ständer verwenden.
Oder es als Ständer verwenden, wenn du irgendwie ein Filmchen angucken willst oder so.
Ja. Genau. Der war mir dann irgendwann auch, das war auch so ein Ding, was ich dann irgendwie, das war so klein, dass ich dann immer vergessen habe, wo es jetzt gerade ist.
Das habe ich gerade. Ich wollte gerade nach dem Glyph greifen, von dem ich annahm, dass er hier liegt. Tut aber gar nicht.
Tut er gar nicht. Und das Zweite ist, der erste Glyph, der hat ja so nur auf der Unterseite gehalten durch Reibung. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Nachfolgerversion, die auch oben noch so eine Haken hat, dass dass es kopfüber nicht rausfallen kann.
Das Ding empfehle ich wirklich jedem. Also den Glyph und dazu das Gorillapod Micro Stativ. Das ist dieses ganz kleine Dreibein mit dem ganz winzigen Kugelköpfchen.
Also ist cool, wenn du zum Beispiel irgendwo die Kamera hinstellen willst, um Langzeitaufnahmen zu machen oder um was
weiß ich, alles
mögliche Zeitraffergeschichten und so. Dafür ist das natürlich absolut cool, klasse. Das ist das Schöne, dass das 5S zumindest noch auf der Seite steht. Das kann man nämlich auch einfach hinstellen, wenn man sich's traut. Ab dem 6er geht das nicht mehr. Stimmt, das ist nämlich rund. So, Apps. Was für Foto-Apps benutzt du?
Tatsächlich gar keine, weil ich mit keiner zufrieden bin. Ich habe sehr viele ausprobiert. Also auch so, wie heißen die denn? Also Camera Plus und also, ne, es gibt so.
Also ich rede jetzt gar nicht mal von Kameraersatz, sondern eher so Zeug,
um Photoshop-artigen
Fotos nachzubearbeiten und so. Also Kamera-Apps, so bei denen manchmal ja kombiniert sind.
Das stimmt. Na, ich habe also zum Nachbearbeiten, ich habe einiges ausprobiert. Also was ich immer ganz schön fand, weil die sehr viele schöne Filter hatten, auch war VSCO Cam. Mhm. Das habe ich aber irgendwie ewig nicht benutzt. Im Grunde benutze ich nur noch Snapseed zum Nachbearbeiten, wenn ich noch was anderes als iOS selber benutze, nämlich Snapseed.
Also Snapseed ist ursprünglich von Nix Software und gehört mittlerweile Google,
jo,
aber ist immer noch verfügbar. Und das ist auch so, oder war bisher immer so meine Go-To-App, wenn ich mal was bearbeiten wollte. Genau. Also hier schön, aber die Wolken könnten noch ein bisschen Drama gebrauchen.
Ja, der Filter-Drama ist natürlich sowieso der schönste.
das Drama. Aber nicht nur die vorgefertigten, sondern du hast da drin das, was ich glaube, das ist ein Patent von Nix Software, diese U-Points, also dass du Bereiche von der App auswählen lässt, auf denen dann diese Veränderungen stattfinden. Also du willst nur den Himmel verändern, dann machst du so einen Punkt in den Himmel und an dem ziehst du dann an den Reglern und dann verändert sich tatsächlich auch nur der Himmel. Mhm. Der kriegt also dann automatisch raus. Oder du hast jemanden, der irgendwie, was weiß ich, ein grünes T-Shirt anhat und du willst das rot machen und dann machst du da so einen Punkt auf das T-Shirt und veränderst da die Farbe und dann merkt der, wo die Kanten sind und bearbeitet dann eben nur, also macht da so eine Maske automatisch quasi.
Ja.
Und das ist ziemlich geil, weil da kannst du sehr schön so Bereiche bearbeiten. Dafür benutze ich es auch noch, aber um diese allgemeinen Bearbeitungen zu machen, wie mach mal alles heller oder alles mehr Kontrast oder so, da ist es tatsächlich die eingebaute Fotos-App deutlich gut genug dafür.
Was ich auch noch benutze, ist eine App, die heißt Obscura.
Die kenne ich nicht.
Das ist eigentlich eine Single-Purpose-App. Die macht nichts anderes als blurren und mosaiken. Das heißt, wenn ich irgendwo was fotografiere und da ist ein Gesicht im Hintergrund und ich denke mir, nee, das muss ja nicht, dass dein Gesicht jetzt im Internet auftaucht, weil ist ja oft, dass Leute das nicht wollen. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, wo viele Touristen sind, da muss man sowieso damit rechnen, dass man irgendwann sein Gesicht im Netz sieht. Da ist es mir dann auch egal. Aber wenn ich irgendwo im Bus was fotografiere, weil ich lustig finde oder so, kann ich damit halt schnell das Gesicht wegblurren.
Dafür benutze ich Sketch.
Und es kann das Gesicht blurren und es kann Mosaike, also nee, es kann schwarze Balken, es kann Mosaike, das war's. Und groß und klein und Sketch.
Dafür finde ich Sketch, das gehört mittlerweile zu Evernote.
Mhm.
Kostet nix. Und das ist ursprünglich, habe ich das verwendet, um irgendwie mal einen Text auf dem Bild zu machen oder einen Pfeil auf dem Bild, so hier oder Kringel um was rum, ne? Hier, schau dir mal das dafür an.
Ist das gut.
Das hat eben auch so einen Mosaikfilter, den ziehst du dann einfach so auf, so wie so ein Viereck und dann wird dahinter alles irgendwie mosaikiert Oder eben kannst auch Kästchen drauf machen, also auch Balken und so Geschichten.
Was ich auch sehr schön finde, zum Fotos kollagieren benutze ich das Diptych.
Diptych.
Also das Diptych
ist cool.
Diptych ist echt super. Da kann man dann vor allen Dingen, wenn du irgendwie im Urlaub unterwegs bist, ich mache das dann tatsächlich knips, knips, knips und schick dann meinen Eltern mal irgendwie so ein
genau.
Kleine Collage mit Bildern.
Nee, das ist natürlich dann auch sinnvoll, wenn du im Urlaub bist und hast ein langsames Netz und willst irgendwie 4 Bilder hochladen, dann musst du nur eins hochladen. Machst du ein Diptych draus, musst nur eins hochladen. Das gehört eigentlich schon immer, seit es das gibt, zum Standard hier. Und ist ja auch schön manchmal. Manchmal sind so einzelne Bilder sind so langweilig, aber in der Kombination mit anderen Bildern ergeben sie plötzlich mehr Sinn.
Genau.
Und du kannst, was weiß ich, ne, bist am Hafen, hast eine Szene vom Wasser und eine Nahaufnahme von einer Möwe und noch irgendwie ein Stück von einem Schiffstau. Und das zusammen macht irgendwie viel mehr Stimmung als nur der Hafen oder nur die Möwe. Das Diptych hat übrigens jetzt auch im iOS 8, kommt das als Extension noch daher. Das heißt, hast du Diptych installiert?
Ja.
Du hast auch die aktuelle Version drauf?
Geh mal
deine Fotos ab.
Wie, was, wo soll ich hin?
Geh mal in deine ganz normale Fotos, so, da wo du Fotobilder bearbeitest.
Fotos, das ist da. Warte mal, ja.
Jetzt auf Bearbeiten.
Ja.
Und jetzt hast du links oben so einen Kringel mit 3 Punkten drin.
Warte mal, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mal bearbeiten, Kringel mit, ja.
Da tipp mal da drauf.
Mehr.
Und jetzt gehst du mal auf Mehr und dann schälst du mal Diptych ein.
Diptych eingestellt. Fertig.
So, und jetzt tippst du mal auf dieses Diptych.
Ah.
Und was macht er? Er macht dir aus
Er übergibt das Foto direkt nach Diptych. Nee. Ja,
Moment, das ist eine Extension, der ist immer noch in der Foto-App, aber leiht sich jetzt von Diptych eine Funktion aus.
Ja,
und zwar in diesem Moment keine, um hier so 3 Bilder zueinander zu verbinden, sondern er macht jetzt auf die obere Hälfte eine Karte, wo das Bild gemacht wurde und unten das Bild.
Geil.
Und jetzt sagst du fertig. Jetzt wird das Bild ersetzt dadurch.
Fertig. Ja.
Und wenn du jetzt auf das Häkchen klickst, ist es auch tatsächlich fertig. Und jetzt kannst du das zum Beispiel als Urlaub. Guck mal, hier waren wir, ne? Mit Karte, mit Pin drin und so.
Sehr geil.
Und jetzt ist das nicht destruktiv. Wenn du jetzt auf Bearbeiten gehst, hast du rechts unten so einen Rückgängig-Haken.
Zurück zum Original.
Zurück zum Original, hast das wieder.
Ich bin also wieder was gelernt.
Und diese Erweiterungen, da gibt's, also ich habe da jetzt hier Tada, das kann ich gleich nochmal erzählen, Scanner Pro, Afterlight, also es gibt jetzt immer mehr so Apps, die dir da so diese Extension in die Standard-Fotos-App reinspülen. Das heißt, du brauchst eigentlich noch weniger in andere Apps gehen, sondern kannst ja teilweise Funktionalität leihen.
Super, ja super. Das wird ja immer besser hier.
Das ist, also da geht schon was. Tada. T-A-D-A-A.
Ach so, was ist das?
Das ist eine Kamera- und Filter-App, die ich ab und zu benutze.
T-A-D-A-A.
Genau, Tada.
Ich guck mal im App Store.
Die eigentlich, ne, das ist so, eigentlich ist das Standard, du machst Fotos, also die hat eine Kamera drin und jetzt kannst du Bilder bearbeiten und wenn du die bearbeiten, kannst auch noch mit In-App-Purchase irgendwelche Filterpakete kaufen. Das ist alles ganz toll, aber dafür benutze ich die nicht, sondern ich benutze die, um bestehende Fotos, also kannst aus deinem Fotostream, kannst einfach ein Foto aufmachen, um bestehenden Fotos so eine Pseudo-Tiefenschärfe zu geben. Der hat nämlich einen Filter drin,
aha,
der dir es erlaubt, auf Teile des Bildes eine Unschärfe zu legen.
Ach, das macht aber Snapseed auch. Das kannst du mit Snapseed, glaube ich, auch machen.
Also, ne? Was du hier machen kannst, ist, das ist ein bisschen umständlich. Du musst dann erstmal in das Bild und dann gehst du auf den Unschärfe-Filter und dann stellst du oben auf Maskieren und jetzt kannst du eine Maske malen.
Mhm.
Und zwar das, was du nicht bearbeiten willst, kannst du damit maskieren.
Mhm.
Also stell dir vor, du hast eine Person, Porträt und im Hintergrund hast du eben ein hässliches Bücherregal und das willst du ein bisschen unscharf machen. Und jetzt gehst du her und maskierst quasi diese Person und jetzt kannst du die
frei maskieren oder hast du da vorgegebene Formen, also Quadrat, Kreis?
Irgendwas? Nee, du kannst die frei maskieren, der versucht dann Kanten zu erkennen, das kannst du noch ein bisschen korrigieren. Du malst da so grob mit dem Finger drüber und dann zeigt er dir in grün diese Maske und dann dann kannst du eben diese Unschärfe kannst du dann einstellen und das ist fake, aber das habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal ganz, ganz sanft angewendet, ein bisschen Unschärfe und plötzlich sieht das aus, als ob es mit einem viel größeren Sensor gemacht wurde.
Ah ja, Lade ich mal, guck ich mir mal an. Bei Snapseed machst du das halt mit der Funktion Center Focus und du kannst dann halt es ist halt immer ein Kreis und du kannst halt den Punkt, wohin es dann, wo die Schärfe bleiben soll, sozusagen definieren.
Also da hast du deutlich mehr Spielraum und deutlich mehr Kontrolle. Das mal kurz zurück zum Diptyk, das ist übrigens auch für Android erhältlich.
Was? Also das ist
nicht, Tada oder Diptyk?
Diptyk ist,
ist Android.
Snapseed auch.
Snapseed ist auch Android, ich glaube, Tada. Nee, es gibt da Alternativen dazu. Ich glaube, das gibt es in der Form leider nicht. Was denn noch? Also, was ich eben auch als Extensions benutze, um da zusätzliche Filter reinzuspülen, ist Afterlight. Mhm. Das ist auch nochmal so eine Kamera mit Filtergeschichten. Da sind einfach so ein paar hübsche Filter drin. Ja, dann, du hattest vorher erzählt, mit der Bildstabilisierung.
Ja.
Mit der Videostabilisierung. Hast du mal mit Hyperlapse gespielt?
Nee, was ist das?
Hyperlapse,
Also ich mache keine Videos.
Vielleicht ab jetzt schon. Hyperlapse kostet nix, kommt von Instagram, ist aber nicht irgendwie jetzt fett gebrandet oder du kannst es einfach so benutzen. Du musst da nicht irgendwie einen Account haben.
Ich find's ja immer ein bisschen verdächtig, wenn Sachen nix kosten, aber gut.
In dem Fall überwiegt für mich der Wert deutlich über der Skepsis. Okay. Dieses Hyperlapse macht Folgendes. Das erlaubt dir, Video zu drehen mit einer enorm guten Stabilisierung. Und ich rede da von enorm gut. Wenn du im Auto sitzt und über eine Buckelpiste fährst und aus dem Fenster filmst, hast du hinterher ein glattes Video.
Oho.
Der nimmt nämlich nicht nur das Bild, sondern der nimmt, während er aufnimmt, auch noch die ganzen Bewegungen der Gyroskope und Beschleunigungssensoren mit auf. Das heißt, der nimmt das als Zusatzinformation, um das hinterher irgendwie gerade zu ziehen und du kannst dann hinterher auch so, also Hyperlapse kommt auch von Timelapse, also du kannst dann auch das Ganze noch schneller ablaufen lassen, was weiß ich, eine lange Autofahrt, die plötzlich irgendwie in ein paar Sekunden rumgeht. Ich benutze es dann meistens tatsächlich, um dann nachher auf Normalgeschwindigkeit quasi nur eine super Stabilisierung zu haben. Das ist extrem beeindruckend. Und das arbeitet standardmäßig auf so einer etwas niedrigeren Auflösung. Mhm. Und es gab in der ersten Version einen Secret Shortcut und das war irgendwie Double Tap mit zwei Fingern. Um dann die Qualität hochzusetzen.
Ah.
Irgendwann haben die Leute das rausgefunden. Ich glaube, das war nur so ein Entwickler-Feature. Mhm. Und dann haben sie das geändert. In der nächsten Version gab es dann irgendwie einen Triple Tap, also einen Dreifach Tap mit drei Fingern. Mittlerweile sind sie bei viermal Tap mit vier Fingern. Aber du kommst immer noch in dieses Menü und kannst die Qualität durchsetzen.
Und die bleibt dann oben oder ist ausschalten?
Ich glaube, die bleibt dann oben.
Okay.
Braucht dann entsprechend länger, um hinterher das Video gerade zu rechnen. Mhm. Aber warum nicht? Was denn noch?
Gibt es irgendeine Kamera-App, die du empfehlen würdest? Weil ich habe, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ich habe die alle wieder runtergeworfen, weil ich mit allem nicht zufrieden war. Und ich weiß noch nicht mal, warum ich nicht zufrieden war.
Also ich hab...
Achso, Frameograph. Kennst du den Frameograph?
Nein, den kenne ich nicht.
Der macht wie nennt man das denn hier?
Rahmen.
Timelapse und sowas. Nee, Frame by Frame, daher kommt Frameograph. Damit kannst du halt so Timelapse-Videos machen und kannst ihm halt auch sagen, mach alle 10 Minuten.
Die heißt Framographer.
Warte mal, ich muss jetzt nochmal reingucken. Framographer, ist das die?
Studio Neat.
Framograph?
Ach so, so Stop-Motion meinst du?
Stop-Motion, das war's, genau. Du kannst Stop-Motion,
so Lego-Figuren, die über den Schreibtisch laufen.
Sowas kannst du machen und du kannst das Ding halt auch in die Ecke stellen und sagen, mach alle 10 Minuten 25 Frames.
Ah, okay.
So, und da kriegst du ein ganz tolles, wenn du das auf einer Party irgendwo in der Ecke stellst und dann hast du halt irgendwann hast du einen kurzen Film, wo Leute in den Raum kommen und verschwinden und sowas alles machen. Das ist sehr lustig.
Ist ja cool. Also Kameras, ja, ich hab natürlich auch mal rumexperimentiert mit Kamera Plus und die so überall gehypt wurde. Ich bin tatsächlich an einem Punkt dann angekommen, wo ich sage, nee, die interne Kamera tut's, aber ich habe jetzt trotzdem so ein, zwei andere Kameras, die einfach Spezialaufgaben erfüllen. Und die eine ist Nightcap Pro. Es ist eine Kamera, die Langzeitaufnahmen machen kann, also ja. Nachtaufnahmen, wo du dann mal irgendwie 10 Sekunden belichten musst, weil das kann das iPhone eigentlich nicht und der macht das, indem er dann, ich glaube, er macht das so, indem er dann
mehrere Einzelbilder
schießt und die irgendwie dann miteinander
verbindet. Ja, Langzeitbelichtung geht halt gar nicht mit dem Ding. Ja.
Das ist dafür, dann benutze ich...
Warte mal, Nightcap Pro war das?
Ich muss mir das Nightcap fragen. Pro, ich glaube, die kostet auch ein bisschen was.
Mhm. Na, ich habe halt viel mit Langzeitbelichtung, also mit Langzeitbelichtungs-App Apps rumgespielt, auch einige bezahlt davon. Ich habe es also gemessen an App-Preisen habe ich sehr viel Geld ausgegeben, also 10 € insgesamt oder sowas.
Ja,
aber wenn es um Apps geht, ist das ja schon viel Kohle. Bis ich dann rausgefunden habe, dass man halt keine Langzeitbelichtungen mit einer iPhone-Kamera machen kann, weil die nicht abblenden kann. Kann sie halt nicht. Das hat halt keine Blende. Also kannst halt, ne? Also du bist halt sehr, sehr eingeschränkt. Die macht halt auch, ich glaube, maximal 1 Sekunde belichtet die. Und danach hört das iPhone einfach auf. Und irgendwer schrieb mir auch mal, nachdem ich das mal irgendwo hingeschrieben oder erzählt habe, schrieb mir jemand, ja, das machen die extra, damit die Bilder nicht komplett verrauschen, weil Apple will gar nicht, dass schlechte Bilder aus dem iPhone rauskommen.
Ja, das ist auch keine gute Werbung.
Genau, ist keine gute Werbung.
Und ja, das macht dem Nightcap Pro, macht das dann aus mehreren Aufnahmen. Es gibt noch so eine App, die heißt Slow Shutter.
Ja.
Die macht das ähnlich, wobei Nightcap Pro da, glaube ich, besser ist. Aber was mit dem Slow Shutter ganz gut geht, sind so Light Trails, ne? Du stellst dich an eine Straße und hast dann so diese roten Striche von den Rücklichtern und oder Feuerwerk, wo du dann so Light Trails machen kannst. Das kann die ganz gut. Die sind beide, muss man so ein bisschen mitspielen von der Bedienung her, so ein bisschen hilft, wenn man Geek ist.
Ja. Ich kenne halt, der macht halt immer, ich glaube, der benutzt auch Slow Shutter. ISS-Überflüge. Fotografiert er damit.
Hast du dann so einen weißen Strich?
Genau. Ja.
Was jetzt mir auch irgendwie vor ein paar Tagen, also ich installiere mir da manchmal auch Zeug und schmeiße es nach 2 Wochen wieder weg. Da bin ich tatsächlich relativ, ich will gar nicht wissen, wie viel ich schon in Foto-Apps irgendwie investiert habe, die jetzt schon lange nicht mehr auf dem iPhone drauf sind.
Es gibt aber sehr viele Slow-Shutter-Kameras.
Ja, also die ich meine, die hat, ich muss mal kurz das Icon beschreiben, Moment. Die ich habe, hat ein blau-violettes Icon mit so einer Blende drauf und oben 3 Knöpfen. Das sieht von oben so wie eine Stoppuhr aus. Also hier im
da, Slow Shutter Cam. Ah ja, sehe. Okay. 89 Cent, ja.
Was mir gestern oder vor 3 Tagen, egal, vor ein paar Tagen hier auch nochmal in die Timeline gespült wurde, ist eine Kamera, die heißt Reuk, R-E-U-K. Und die gibt dir sehr guten Zugriff auf so Parameter wie ISO, Weißabgleich und Shutter Speed.
Sehr gut.
Und also kannst auch tatsächlich bis zu 2 Sekunden belichten.
Das machen halt viele andere auch, aber ich habe immer das Gefühl, also ich finde die Bedienung irgendwie immer so elend.
Also hier ist es tatsächlich so, dass du dann auf den entsprechenden Parameter klickst, also S für Speed und dann nach rechts und links slidest.
Ja,
und
sieht gut aus.
Das entsprechend einstellst. Du kannst also ISO, Weißabgleich, Fokus kannst du manuell machen. Also wenn du so ein Manuell-Freak bist und das tatsächlich alles manuell machen willst, dann ist das so ein ganz gutes Ding. Ich habe eine kleine App, die, das ist so eine aus der Hüfte schießen Kamera, also so diese, heißt No Finder.
No Finder, auch schön.
Also hat keinen Viewfinder, sondern du hältst halt in die Richtung, der macht ein quadratisches Bild, das heißt, du kannst die Kamera auch gerne mal so im Hochformat halten. Kannst noch ein bisschen einstellen, ob die Kontraste stark werden sollen und du findest hinterher dann in deiner Camera Roll entsprechend die Fotos, die du damit geschossen hast. Also ist einfach so, ich will mal so ohne groß drüber nachzudenken mal draufhalten.
Aber kannst du doch mit der normalen auch?
Natürlich, aber in dem Moment hast du halt hinten dann den Viewfinder laufen und das ist so ein...
Ach so, der stellt das Bild gar nicht durch, sondern...
Nö.
Okay, der blendet nur einen Button ein.
Du kannst auch einen Knopf benutzen und du hältst halt einfach hin, du siehst aber nicht auf dem Display jetzt, was das ist.
Verstehe, ja super.
Nö, das finde ich ganz ganz lustig. Kann man mal ein bisschen mit rumspielen, das ist irgendwie so schönes Spielzeug. Da bin ich auch schon mal streetmäßig unterwegs gewesen damit, so fremde Leute, du hast das iPhone, hältst es in der Hand und klickst einfach auf einen Lautstärke-Knopf und dann macht ein Foto und der andere kriegt es nicht mit, weil du nirgendwo hinguckst und mal hinten kein Licht leuchtet.
Sehr gut.
Sehr, sehr, sehr gut. Und die letzte Nee, die vorletzte ab.
Die vorletzte.
Kommt noch eine Bonus ab. Also jetzt kommt die letzte und danach kommt die Zugabe. Oh. Ist ein Ding, was eigentlich mit Fotografieren nur indirekt zu tun hat, aber ich benutze es in jedem Urlaub. Und das heißt, Ding heißt Photocard by Bill Atkinson.
Photocard.
Foto, Leerzeichen, Card by Bill Atkinson. Und was das ist, ist, der Typ ist Fotograf, der hat auch mal früher irgendwie bei Apple gearbeitet und der hat einen Service, mit dem du Postkarten verschicken kannst.
Ah.
Und zwar seine Bilder oder deine eigenen.
Mhm.
Das heißt, du hast da irgendwie tolle Urlaubsbilder auf deinem iPhone oder hast ein tolles Diptych gemacht oder so.
Ja.
Und willst das jetzt als physische Postkarte verschicken?
Ich bekomme ja gerne Postkarten. Ich finde Postkarten ja total geil. Also
die klemmen bei uns hier im Flur am Spiegel und die guckt man sich ständig an.
Ja, Postkarten sind total super.
Postkarten sind geil.
Und gelegentlich habe ich auch schon mal 2 oder 3 Postkarten sind schon mal gekommen, die sahen halt aus wie ein ausgedrucktes Foto, wo dann hinten so eine Pseudoschreibschrift drauf gedruckt war.
Also bei dem kannst du tatsächlich, also die App selber ist nicht super hübsch, aber du kannst dann tatsächlich selber, du kaufst dir so einen Sack voll Credits. Interessanterweise nicht per Inner Purchase, sondern per PayPal.
Aha.
Ich weiß nicht, wie der das durchbekommen hat, aber okay. Also du kaufst dir so, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich mal 10 an Credits reingeschmissen oder mach das dann vorm Urlaub gerne mal, dass ich da mal so 10, 15 Euro Credits reinschmeiß. Das Zeug wird dann in USA ausgedruckt und dann per Mail verschickt, also per Post verschickt.
Also du das Porto zahlst, ist dann praktisch direkt mit drin, wenn du...
Du zahlst dann pro Bild irgendwie 2, 3 Credits oder so. Das ist dann umgerechnet, ist das $1.90 oder sowas.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung.
Das ist überhaupt nicht teuer. Wie gesagt, die Postkarte kommt dann halt erst eine Woche später an, weil das halt irgendwie aus USA verschickt wird.
Ja, aber verschick doch mal eine Postkarte aus Spanien, die kommt halt auch eine Woche später erst an.
Naja, und das ist natürlich nicht handschriftlich, aber du kannst dann verschiedene Schriften auswählen, die Größe.
Ja.
Du kannst per In-App-Purchase oder per Credits kannst du dir dann so kleine Briefmarken kaufen, oder auch ein eigenes Bild reintust, da so verdient er noch ein bisschen Geld, aber musste nicht, da kommen also auch welche mit. Und auf die Weise verschicke ich dann aus dem Urlaub gerne mal Postkarten und die Leute freuen sich tierisch und die, wenn das dann Fotos sind, die ich gemacht habe, dann freuen sie sich noch mehr und ja. Also Fotocard ist so, gehört bei mir komplett zum Standardrepertoire, wenn ich in Urlaub gehe.
Guck ich mir mal an. Jetzt die allerletzte App.
Der Bonus.
Die Bonus-App, genau.
The Photographer's Ephemeris.
The Photographer's
TPE.
The Photographer's ja, wie spricht man das richtig aus? Ich weiß es nicht, aber es heißt wie heißt denn das nochmal? Erscheinung, ne? Photographer's Ephemeris. Ephemeris, ja.
Ephemeris, die Ephemeride.
Ephemeride, das ist doch kein
Deutsch. Es war irgendwas Astro.
Okay.
Irgendwas Astronomisches.
Verstehe.
Ist auf jeden Fall, also geht jetzt nicht und kauft euch das Ding, weil das ist auch teuer, das kostet glaube ich 10
Euro
oder so. 8
Euro, ja, sehe ich gerade.
Also das ist nicht billig. Das ist, wenn man fotografisch an dem Punkt angelangt ist, wo man sagt, ich stehe jetzt mal um 5 Uhr auf, dass ich um 6 den Sonnenaufgang habe und dann gute Bilder machen kann. Und ich will unbedingt das Empire State Building mit der Sonne aus diesem Winkel haben und so. Wann passiert das denn?
Ja.
Wann steht die Sonne wie, wo, wann ist der Sonnenaufgang, wann geht der Mond auf, aus welcher Richtung, in welcher Uhrzeit? Ich will, dass die Sonne exakt entlang dieses Straßenzuges scheint. Wann ist das gegeben? Und kannst auf die Weise dann tatsächlich dich...
Cool.
Das ist cool. Ich benutze es selten, aber wenn ich es mal benutze, also um tatsächlich mal was zu planen, ich sehe auf der Karte, das ist da und da und hier ist die Fassade, der Grund, warum ich dann irgendwann mal sowas gesucht habe, war, dass ich vor Jahren war ich mit Moni in San Francisco und wir sind morgens nicht aus der Falle gekommen und dann wollten wir halt dann so doch mal so ein bisschen Touri-mäßig zur Golden Gate Bridge fahren und dort Fotos machen und dann war halt die Sonne auf der anderen Seite. Und das hat halt, die Bilder konntest du halt knicken.
Genau.
Die Bilder konntest du halt komplett knicken.
Oh Gott.
Und das war so der Moment, wo ich dachte, eigentlich wär's einfach gewesen, auf eine Karte zu gehen. Sonne geht im Osten auf, im Westen unter. Das passiert auch in den USA so. Und dann kann man sich das ja ausrechnen.
Ja.
Aber.
Ist halt schöner, wenn die App dir das sagt. Nee, finde ich gut.
Und wenn du jetzt weißt, du bist dann und dann dort und du willst das mal richtig durchplanen, dann kannst du dich mit dem Ding hinsetzen, gibt's glaube ich auch für iPad und dann kriegst du so einen richtigen... Das ist übrigens, ist übrigens auf Android auch verfügbar, das Ding. Und da geht noch mehr. Also da kannst du dann so ganzen astronomischen Phänomene sind da irgendwie mit drin und für Fotografen durchaus hilfreich, wenn man es denn dann wirklich ernst meint.
Ja. Ja, schick. Ja. Sieht doch gut aus.
Hast du ja gleich gekauft, ne?
Nee. Nee, weil nee, das ist, also das fände dann sogar ich schwachsinnig.
Ich behaupte mal, du brauchst das erstmal noch nicht.
Nee, das behaupte ich auch, ja. Ich brauche erstmal einen Wecker, um 5 Uhr aufzustehen.
Ist ganz interessant, weil ich mache das alleine auch nicht, aber ich war jetzt im November, das war ja noch die große Fotoreise im November, ja. War ich ja in Äthiopien. Und da waren wir tatsächlich, wir waren zu fünft, 3 von uns waren Profifotografen. Mhm. Und wir haben dann gleich von vornherein gesagt, jawohl, wir müssen am Tag, also es gibt ja diese 2 Zeiten am Tag, so wenn die Sonne kommt und wenn die Sonne geht,
ja.
Wo das Licht einfach geil ist.
Abends heißt es Blue Hour, wie heißt es morgens?
Ja, das ist Golden Hour abends, so. Bevor die Sonne untergeht und hinterher wird es dann blau im Himmel, dann ist es die Blue Hour und morgens... Sunrise, keine Ahnung, okay. Das Ding, das Sonnenaufgang. Nee, das ist aber, ist halt tatsächlich so, wenn du das tust, also wir sind da zum Fotografieren hingefahren, dann hast du natürlich deine Chancen verdoppelt, dieses geile Licht zu haben. Also ich habe das eine oder andere Sonnen, ich kann ja mal kurz hier ganz uneigennützig einen Link schicken. Ich habe also durchaus hier Bilder gemacht, die nach tiefen Sonnenuntergang aussehen, die morgens um 6 geschehen sind.
Oha.
Wir sind also da regelmäßig morgens zwischen 5 und 6 aufgestanden. Gut, Äthiopien, da ist übrigens ein geiles Land. Ist der Wahnsinn, fast Alter, kein Tourismus.
Was sind denn das für Bilder?
Nicht wahr? Und die meisten davon sind halt morgens oder abends entstanden, weil da das Licht entsprechend super ist. Und ja, wir waren.
Jetzt weiß ich, warum du uneigennützig sagst. Da kann man sich anmelden, um mit dir dahin zu fahren.
Der Grund, warum ich dahin gefahren bin mit den anderen Fotografen, ist, um eine zukünftige Tour auszuscouten.
Ja.
Einfach mal, um dahin zu gehen und zu sehen, lohnt sich das, da Leute mal hin mitzunehmen.
Und lohnt es sich? Sonst würdest du es nicht anbieten.
1000% schau dir die Bilder an.
Ja.
Also du hast in Äthiopien hast du Landschaft, hast du Geologie, hast du Vulkane, hast du Menschen, die unglaublich wahnsinnig toll sind. So viel Lächeln und Freundlichkeit habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo auf der Welt mitbekommen. Mhm. Wir haben an einem Vulkankrater übernachtet. Wir haben Leute Handwerken nachgehen sehen, die sich seit 2000 Jahren nicht verändert haben. Tourismus da, wo wir waren, fast null.
Mhm.
Also einen riesengroßen Gewürzmarkt, auf dem wir von allen Leuten groß angeguckt wurden, weil was machen die da? Die komischen Weißen. Also es war ein Erlebnis auf allen Ebenen, ein Erlebnis. Und fotografisch hatte ich tatsächlich mehrere von den Tagen, hatte ich irgendwie 5 bis 8, an einem Tag 5 bis 8 fotografische WTF-Erlebnisse.
Wow.
Also diese heilige Scheiße, ist das geil. Und das Licht und oh, die Leute und hier.
Ach, herrlich.
Bei den Bildern, die da durchbrennen, da siehst du eines mit dem Kamel, so ein Postkartenbild. Ja. Das Kamel mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund und der Kamelhüter, der die da mitnimmt. Ja, das ist tatsächlich morgens um 6 passiert.
Muss ich warten, bis es wieder kommt.
Da bin ich morgens um 6 auf dem Bauch im Dreck gelegen, um das Bild zu machen. Und das war geil. Also wir haben es tatsächlich geschafft, in der Gruppe morgens aufzustehen, früh jeden Morgen. Mhm. Abends kommst du gut in die Falle, weil du hast den Tag über viel gemacht und da gibt's nicht viel. Also Nachtleben ist halt eher Nacht-Nicht-Leben.
Ja.
Und dann
wo wohnt man da? Also vermutlich gibt es ja auch keine touristische Hotelinfrastruktur.
Oder es gibt's zum Teil, also Harar zum Beispiel ist ein Ort, der unglaublich, ich sag mal so, naturbelassen ist, also wenig verdorben ist auch. Da gibt's dann außerhalb 1-2 Hotels, die ja so ein bisschen auf Touristen eingestellt sind, aber fast nicht.
Mhm.
Also wir haben in Harar zum Beispiel, haben wir während 2 Tagen, die wir da waren, haben wir, glaube ich, ein Touristenpärchen gesehen. Und wir sind dann durch die Wüste, da haben wir gecampt. Wobei campen in der Wüste, also die Danakil-Wüste, ist der heißeste bewohnte Fleck der Erde. Da hatten wir tagsüber glücklicherweise nur 42 Grad und nachts glücklicherweise nur 30 Grad. Das geht aber, ist trocken. Und das Campen dann halt irgendwie im Freien schlafen.
Mhm.
Also das war irgendwie ein Erlebnis fotografischer und reisender Art, wie ich es, also das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe in der Hinsicht.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und das wollen wir, will ich eben auch nochmal anbieten als Reise irgendwann. Ich vermute Ende 2015 oder Anfang 2016. Mhm. Und wer da möchte, der darf da einfach mal seinen Namen auf so eine Mailingliste stellen und dann wissen wir mal, wie viel Interesse es gibt und so.
Was kostet sowas? Weißt du das schon oder hängt das davon ab?
Müssen wir mit dem Tour-Operator ausklamüsern. Was wir jetzt gemacht haben, war jetzt tatsächlich, um diese Tour zu planen zum Selbstkostenpreis, also das wäre jetzt sinnlos, das hier zu erzählen und bis das mal durchgerechnet ist und wie viele Leute dann davon irgendwie leben müssen und so. Das muss man dann sehen.
Ja.
Kann ich jetzt noch nichts ankündigen. Wird nicht billig, das ist auf jeden Fall klar. Weil wir sind da die ganze Zeit mit unseren sie sind so Toyota Land Cruisern unterwegs gewesen. Noch das alte Modell, das man noch von Hand reparieren kann.
Ja. Hinten mit Geschützlafette drauf, weil es immer im Fernsehen, wenn man die im Fernsehen sieht, ist immer so eine Geschützlafette drauf.
Es gab tatsächlich eine Ecke, und zwar, wo wir an diesem Vulkan waren, am Erta Ale. Das ist in der Nähe von Eritrea und da waren vor Jahren mal Übergriffe von Rebellen. Uah. Das geht irgendwie lange zurück, dass die sich nicht mögen. Und da musste tatsächlich so einen bewaffneten Guard mitnehmen, der dann mit dir im Auto fährt und dann ein paar Tage mit dir unterwegs ist. Mhm. Wobei da seit Jahren nichts mehr passiert ist, weil da mittlerweile auch ein bisschen mehr Militär in der Gegend ist und so. Mhm. Also ich habe mich da zu keiner Zeit irgendwie unsicher gefühlt.
Na ja, dann.
Na gut, aber das ist immer so.
Also wo ich das die Bilder durchrauschen sehe, fällt mir ein, ich versuche gerade irgendwie meine Fotos in meine Domain zurückzuholen und nicht immer überall. Ne? Du kübelst deine Bilder ja überall hin. Flickr, Instagram, 500 Pics, you name it. Und das geht mir auf den Sack, weil ich so schön ich diese ganzen Dienste finde, ich denke mir immer, naja, wenn die morgen ein anderes Geschäftsmodell haben wollen, schalten die das einfach ab.
Also du willst deine eigene Galerie hosten?
Ich will meine eigene Galerie hosten, genau. Mhm. Und hab so ein bisschen rumgeguckt und ein Freund hat mir empfohlen, ein ganz schönes CMS. Das ist für Lau.
Heißt?
Koken. Koken.me.
Ja, kenne ich.
Das habe ich mir mal installiert und spiele da so ein bisschen mit rum. Und das ist halt kostenlos und du kannst da so Plugins kaufen. Mhm. Zum Beispiel, dass ich meine Instagram-Fotos da rein importieren konnte, hat halt $20 irgendwie gekostet. Was ich okay finde, dass ich sage, okay, dann verdient ihr damit jetzt Geld dafür, dass ihr mir das Ding sonst so zur Verfügung stellt.
Klar.
Funktioniert ganz gut. Also ich bin hinreichend zufrieden damit.
Ja, also benutzt hat das der Boris, mein Kompagnon bei Happy Shooting.
Ja.
Und hat mittlerweile sich davon wieder getrennt und hat einen Blogpost dazu geschrieben, warum er das getan hat. Und ich glaube, einer der Gründe, ich habe es mir jetzt nicht im Detail durchgelesen, ich bin auch selber kein Koken-Benutzer, warum er das getan hat, unter anderem ist, glaube ich, meine mich zu erinnern, weil diese gesamte Struktur, die du da aufbaust, Menüstruktur und Ordner und was weiß ich, was du da hast und Alben und so weiter, weil die mit dem Theme, das du benutzt, irgendwie eng zusammenhängen. Und wenn du ein anderes Layout machen möchtest, dann verlierst du das alles und musst es nochmal neu machen oder so. Das ist irgendwie sowas. Also wenn du dir mal sagst, oh nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr, ich will das jetzt schlichter haben oder so, dann kannst du irgendwie den kompletten Sermon nochmal von vorne aufbauen. Mhm. So anscheinend. Ich gebe das jetzt nur so aus dem Gedächtnis wieder. Ich bin da auch immer noch am Suchen. Ich bin da mittlerweile bei so einer etwas geekigen Lösung gelandet, die aber nach außen ganz gut aussieht. Und das ist noch nicht perfekt, aber ich find's ganz hübsch und es ist relativ flott und das heißt Litchi. Ich habe dir gerade mal einen Link zu dem Ding reingepostet. So wie die, also Lychee.
Ah, Lyche. Ja,
das
okay.
Das ist so ein JavaScript basiertes HTML5 Ding. Es ist relativ flott. Es gibt dir
Das gefällt mir ja sogar. Oh.
Es ist sehr schlicht, du kannst aber nicht unterbinden, dass die Leute sich deine Bilder runterladen.
Ja.
Also je nachdem, wenn du da volle Größen reinlegst, dann kannst du das nicht unterbinden, dass die Leute sich das ziehen. Aber es ist so, von der Bedienung ist es ganz flott und da kannst du auch nochmal übrigens Äthiopien-Bilder sehen.
Ja.
Das sieht ganz hübsch aus und ist auch einigermaßen responsive. Das sieht also auch auf den Smartphones ganz gut aus.
Ja.
kleineren Dingen. Dazu musste allerdings PHP, also musste an die Kommandozeile, musste
ich das irgendwie
aus, musste das aus von GitHub holen und dann noch ein bisschen dran rumdoktoren. Wenn es da mal steht, steht's. Und aber das ist nicht so clicky-bunty. Aber wenn es mal installiert ist, dann funktioniert es ganz gut.
Ne, oder bin ich jetzt leider dann schon
also wieder raus. Man kann sich die Galerie, also da habe ich jetzt mal so ein paar Beispielalben drauf gemacht, auf chrismarquardt.com/photography mit PH und Y am Ende, kann man sich das angucken. Das
sieht echt hübsch aus.
Ja. Also ist nett gemacht so. Und macht ja halt auch irgendwie kleine Thumbnails und ja. Für mich ist das wichtig, dass man schnell navigieren kann und dass man dann auch, wenn man in so einem Album navigiert, hier mit Pfeiltasten nach rechts und links navigieren kann, dass das alles irgendwie ein bisschen. Und wenn man die Maus, aus dem Fenster raus bewegt, dann zoomt das Bild so rein und gehen die Bedienungselemente weg und.
Ah, oh, ja, schick. Ja, aber da muss man halt an die Kommando, das kann man vergessen. Ich bleib bei Koken.
Bleib doch mal bei Koken und
mal Koken. Und also ich spiele da sowieso, also da ist auch noch nicht, ich sag auch nicht, wo es das gibt. Du kriegst mal den Link von mir da. Aber ist jetzt noch nicht so, dass ich das irgendwie veröffentlichungswürdig fände, weil ich da einfach jetzt noch.
Aber es sieht auch schön und schlicht aus.
Ja, ist auch schön auf dem Smartphone, sieht's halt auch gut aus.
Und das ist jetzt, also das ist so, dass man es quasi lassen kann. Oh, da sind aber kleine Bilder drin.
Ja, wie heißt es denn? Hier mit dem iPhone gemacht und von Instagram importiert und sowas.
Ach so, die sind dann nur so klein.
Ja.
Ach so.
Anscheinend.
Ich wollte gerade eins reinzoomen. Silvana Sponti.
Was?
Steht hier.
Echt?
Auf einem Weinfass.
Ach so, Silvana Sponti, Mönchshof. Ja, spontan vergorene Silvana halt. Ja.
Naja, gut.
Silvana Sponti. Ich glaube, ich fand das auch genau deswegen fand ich das Bild lustig. Aber jetzt reden wir nicht über die Bilder, die ich nicht zeige.
Wir reden jetzt noch kurz über ein Bild.
Ein Bild, ein
Bild. Wir sind jetzt mit dem Thema Smartphone durch.
Yep.
Also wer da noch Fragen hat, ab in die Kommentare.
Genau,
immer. Wir haben jetzt diesmal kein Review gemacht, aber ich versuche mal nächstes Mal wieder.
Du bist so gut.
Einzureviewen.
Ich versuche das beim nächsten Mal dann auch. Wir schauen uns ein Foto an. Das Foto ist von Michael.
Richtig.
Und heißt, ich hab's vergessen.
Das heißt,
Damit einsame Wacht heißt
einsame Wacht, einsame genau. Jetzt Wacht. Du warst schneller.
Gut. Es ist eine Brücke, Hängebrückenkonstruktion.
Richtig, es ist eine Hängebrücke. Es ist aus einer recht niedrigen Perspektive fotografiert, entlang der Brücke. Und in der Tiefe steht ein Mensch.
Steht ein Mensch.
Und ich fand's schön.
Ja, sieht super aus.
Das Bild, also vor allem, also geht auf vrint.de auf die Sendung und klickt euch den Link irgendwie.
Genau.
Um es da mitzugucken.
Ich nehme einfach das Foto, ich kann ja das Foto vielleicht noch irgendwie in die Shownotes, dass das direkt angezeigt. Geht das? Ich weiß es gar nicht. Siehst du?
Ja, bin mir nicht sicher.
Ich auch nicht. Na, wir werden es merken.
Egal, also das ist auf jeden Fall, hat sich Michael da die Mühe gemacht, das schön symmetrisch zu machen.
Ja,
das ist schon mal ganz interessant.
Was ihm nicht hundertprozentig gelungen ist, ich glaube aber auch, dass es einem nicht hundertprozentig gelingen kann. Du hast, ne, die Brücke ist immer irgendwo schief. Also das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Es ist zwar symmetrisch, also die beiden Brückenpfeiler kommen rechts, links aus der richtigen Ecke und so, aber trotzdem ist die Spitze dieser Hängekonstruktion, dieser Pfeiler, ist ein bisschen nach links versetzt.
Wahrscheinlich.
Das ist, you can't win. Also du musst dich dann an irgendeiner Stelle musst du dich entscheiden, was du jetzt gerade ins Wasser setzt und was nicht. Und,
oder Photoshop, dann kannst du das Bild verbiegen.
Stimmt. Aber das ist ja nicht die reine Lehre.
Natürlich und nicht.
Man sieht, der hat ins Wasser den Weg, also die eigentliche Brücke, da wo der Mensch drüber läuft, das ist im Wasser.
Nicht ganz.
Auch nicht?
Nicht 100%. Aber das sind so winzige Kleinigkeiten. Okay. Die Kamera ist ja auch so ein bisschen nach hinten gekippt. Das siehst du vorne an der Kante, wo die senkrechten Streben des Geländers nicht ganz parallel sind. Also ja. Das sind so. Also das ist winzig. Ne? Das ist extrem auf hohem Niveau gemeckert hier.
Ja, klar. Ein sehr schönes Bild.
Finde ich klasse. Also zum einen die Symmetrie gefällt mir total gut. Das ist so ein Motiv, wo sich Symmetrie anbietet.
Ja, und auch der Verlauf, der Himmelsfarbenverlauf.
Genau, der geht von oben blau nach unten, das ist so Sonnenuntergang oder genau. Oder vielleicht morgens um 6, ich glaube aber eher abends, hast du von oben eben den blauen Himmel, der dann so Richtung Horizont in dieses Gelb-Orange übergeht.
Ja. Ist natürlich fast so, schade, dass es keine Wolken gibt, ne?
Das, ja, so da möchte man noch so ein Wölkchen haben.
Oder einen Vogel rein photoshoppen.
Kannst du in Photoshop das Wölkchen-Stempelpaket kaufen.
Kitsch-Paket.
Gibt's tatsächlich.
Echt?
Also das ist natürlich so ein Primärfarbenkontrast, blau-gelb, ne? Blau-orange, das ist sehr tief sitzt das.
Ja.
Und funktioniert deshalb natürlich auch.
Das wäre sogar, also wenn der Himmel sogar noch ein bisschen dunkler werden würde oben.
Ja, das ist natürlich, also da könnte man Brücke natürlich jetzt im Detail noch ein bisschen Brücke heller machen, Rest dunkler oder was weiß ich. Also das sind dann so Spielereien, die man tun kann. Ich finde es ganz okay, dass er es nicht getan hat. Ich finde, und jetzt ist da hinten eine Person. Also du hast diese Brücke, macht natürlich führende Linien. Also das Geländer rechts und links, die Perspektive, diese Nägelschrauben, was das immer auch sind, in diesen Bodenbrettern, die führen natürlich alle in so einen Fluchtpunkt. Und in diesem Fluchtpunkt ist jetzt tatsächlich eine Silhouette einer Person. Und die wird natürlich damit irgendwie wichtig und zentral. Und ich finde das schön, weil das da nicht so ganz ins Leere läuft.
Ja.
Ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn er noch ein bisschen tiefer gegangen wäre, dass die Person noch ein bisschen, damit die Person noch ein bisschen freier stehen würde. Momentan ist da so hinten noch Stadt dahinter, so ein bisschen.
Ach so, okay, verstehe.
Also, dass die Silhouette noch ein bisschen klarer rauskäme, aber
dadurch, dass die Brücke, das ist ja die Person steht ja hinter einer Kuppe, also die Brücke bildet ja eine Kuppe und die Person steht dahinter. Ich schätze mal, wenn er tiefer geht, verschwindet die Person.
Ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch, wie gesagt, wieder, Das ist jetzt nur so, das muss man mal probieren, aber das ist jetzt winzige Kleinigkeit. Ansonsten finde ich das Bild ganz cool, weil nicht nur die Linien zu der Person führen, sondern eben die Brücke selbst an die Person auch nochmal einrahmt. Also das ist so zentral auf die Person. Dafür ist die Person mir fast ein bisschen zu klein, aber ist immer noch deutlich, worum es da eigentlich geht. Also die Brücke, die Person ist nicht unbedingt zentral wichtig für das Bild, weil es geht wohl schon um die Brücke, oder man weiß es nicht genau, aber es ist irgendwie ein Bild, was ich mir gerne angucke.
Ja.
Es funktioniert gut.
Ja. Es ist fast ein Tick kitschig, finde ich. Es ist fast so, wo man sagt so, nee, komm, das hängen wir nicht auf, das glaubt uns keiner.
Es ist so ein bisschen naheliegend, ne? Ja. Und was ich übrigens klasse finde, ist, dass die Person nicht ganz in der Mitte steht, ne? Also diese mittlere Schraubenreihe, die geht eben an der Person vorbei. Mhm. Und das durchbricht dann diese Symmetrie auch so ein bisschen wieder. Das gibt dem so einen kleinen Drall auf die
und
Seite.
Oben der Querbalken sieht ein bisschen aus, als wäre er reingefotoshoppt, aber das könnte auch an der Helligkeit liegen hier.
Ja, du hast natürlich das Problem vor dem Himmel, die Brücke kriegt von vorne kaum Licht. Das heißt, du kannst dann hier einen Schattenregler hochziehen, aber ob das noch einigermaßen realistisch aussieht, ist die Frage.
Mir säuft halt ab.
Und dann kriegst du halt eher so eine Silhouette. Vielleicht wäre es da tatsächlich angebracht gewesen, das noch tiefer zu belichten und damit noch mehr Silhouette zu machen. Dass die Brücke gar nicht mehr dass die gar kein Detail mehr hat, sondern eben nur noch so als Schattenstruktur dasteht. Aber das muss man ausprobieren. Das könnte man jetzt übrigens auch mit dem Kontrastregler machen. Einfach mal einen Kontrastregler ziehen, dann werden die dunklen Teile dunkler und die hellen Teile heller und dann funktioniert das vielleicht. Ja, also trotzdem, Michael,
Dankeschön. Schönen Dank. Wer Bilder abwerfen will, wirft die ab unter.
Wir haben einen Kurzlink, den tfttf.com/vrindbilderschau. Ein Wort. tfttf.com ist mein Shortlinker und hinten Vrindbilderschau.
Mein lieber Chris, ich danke dir.
Oh, gern doch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.